willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Bevor es hier in die neue Episode mitten reingeht, haben wir gute Nachrichten für euch, die ich euch überbringen kann. Wenn ihr es nicht selber schon im Newsletter oder in unserem Eventkalender entdeckt habt, dann ist das jetzt eine besonders große Neuigkeit, denn der Camp-Termin für unser Power & Pace Trainingscamp zusammen mit Hannes Hawaii Tours 2025 steht schon fest, was bedeutet, wir sehen uns, wenn ihr möchtet, nächstes Jahr auf Fuerteventura. Mitte bis Ende März genießen wir alle zusammen 2 Wochen Swim, Bike and Run satt unter spanischer, kanarischer Sonne, wenn ihr so wollt. Und eure liebe Athletiktrainerin Ulrike Syring wird wieder die sportliche Leitung übernehmen. Das heißt, ihr könnt euch auf wahnsinnig viel trainingswissenschaftliches Know-how von Uli und ihrem Guide-Team freuen. Ihr könnt sogar heute noch eure Buchungsanfrage an die Kollegen von Hannes Hawaii Tours schicken. Und dann würde ich mal sagen, zückt euren Terminkalender und markiert euch schon mal den Zeitraum vom 15. bis zum 29. März 2025, denn in der Zeit seid ihr mit der Community von Power & Pace auf Fuerteventura für 14 Tage Triathlon satt. Alle Informationen findet ihr wie immer auch in den Shownotes der heutigen Folge und jetzt schicke ich euch direkt dorthin in eine neue Episode von Power & Pace. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schickt schnell die Buchungsanfrage. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Euch erwartet heute ein Trainingsthema, ungewohnt, dafür ist normalerweise meine Kollegin Anna Bruder da. Und bevor wir starten, einmal kurz zu mir. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power & Pace und habe heute wieder einen Kollegen aus unseren eigenen Reihen zu Gast. Und zwar ist das Triathlon-Redakteur und Laufschuh-Experte, Laufexperte und, aber gleich dazu mehr. Moin Simon.
Moin Jule, hi. Ja, also keine Sorge, du hast ja Verstärkung mitgebracht, was das Trainingsthema angeht. Ich versuche mal das hinzubekommen, dass wir da jetzt in der nächsten Zeit und den nächsten Minuten ganz gut durchkommen.
Da bin ich dir sehr dankbar. Ich glaube, alleine hätte ich hier wenig liefern können, was das spezielle Thema heute betrifft. Ich habe dich gerade schon angekündigt mit Laufschuhexperte, Laufexperte. Und das liegt vor allem daran, dass du, da haben wir witzigerweise letzte Woche mal unter uns gesprochen, dass du damals dann zum Laufsport wechseln musstest, in Anführungszeichen, und du im Nachhinein sagen kannst, es war wohl die beste Entscheidung, die du hättest treffen können oder zu dem Zeitpunkt treffen müssen, weil du dich zwar auch im Triathlon versucht hast, klingt viel zu salopp für all das, was du erreicht hast, also du warst auch sehr erfolgreich im Triathlon unterwegs, seit, wenn ich mich richtig erinnere, 2014, und hast dann letztes Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, entschieden, dass es mit Triathlon das so weit gewesen sein sollte. Ich meine, du hast für das, je nach Ambition, was man sich so vornimmt, eigentlich alles erreicht. Du hast mit deiner ersten Langdistanz beim Ironman Cozumel deine Quali für Hawaii erreicht. Du durftest dann 2022 auch auf Hawaii starten und die Weltmeisterschaft bestreiten. Hättest auch bei der 73-WM starten können, wenn du nicht vorher das Zeitrad schon in die Ecke gestellt hättest. Und widmest dich seitdem wieder komplett dem Laufsport. Vielleicht kannst du einen kurzen Einblick geben, bevor wir mit dem tatsächlichen Thema heute starten, wo du dich gerade bewegst und was die Saison so abgeht bei dir.
Mhm. Ja, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also eigentlich wollte ich die von dir angesprochene 73-WM 2023 so als geplanten Triathlon-Abschluss machen, weil ich mich durch den Sieg beim Ironman 73 Erkner 2022 in der Hawaii-Vorbereitung noch qualifiziert hatte. Das wäre dann so mein selbstgewähltes Märchenende gewesen, aber wie es halt so häufig ist, Leben kommt dazwischen. Und ja, deswegen war das ein bisschen vorgezogen und ich habe letztes Jahr im Endeffekt dann nur noch die deutsche Duathlon-Meisterschaft gemacht, die im April dann eigentlich für mich immer so der Kickoff in die Multisportsaison war, kurz vor der Triathlon-Saison, und dann hat es eben nicht hingehauen mit Studienabschluss und so weiter. Musste ich und wollte ich die Prioritäten dann auch bewusst anders setzen, einfach weil ich auch so viele Jahre vorher viel in Triathlon und in Sport investiert hatte, und dann hätte ich halt nur die Wahl gehabt, ob ich das mit den Ambitionen vernünftig noch durchziehe oder eben ein Jahr im Endeffekt im Studium schiebe und habe mich dann für die dann doch wichtigeren Dinge des Lebens entschieden und bin da im Endeffekt auch sehr, sehr froh drüber. Genau, was aber dann bedeutet, dass ich mich sportlich auf den Laufsport fokussiert habe und mir dann eben da ein paar Ziele rausgesucht habe, die mich noch irgendwie reizen und die da noch offen sind. Und an der ersten Prioritätenliste stand da noch meine Marathonzeit. Also im Laufe der Jahre ist es mir so für mein Potenzial und ich sag mal meine Genetik und Grundvoraussetzungen und sportliche Historie ganz gut gelungen, viele Zeiten echt in Bereiche zu drücken, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich da mal hinkomme. Also seit 2021, da bin ich meine 10 Kilometer Zeit gelaufen von 30:29. Letztes Jahr dann im Herbst, obwohl das gar kein Hauptwettkampf war, aber ich bin durch die Triathlon-Saison nie dazu gekommen, mal einen schnellen Halbmarathon zu laufen, bin ich eine 1:07 gelaufen und habe aber immer noch meine Marathon-Bestzeit stehen gehabt seit meinem 19. Lebensjahr. Das war dann aus Hamburg eine 2:49. Und da wusste ich dann, okay, einen so großen Sprung von der persönlichen Bestleistung wie im Marathon wird nie wieder irgendwo für mich möglich sein. Aber das war dann halt noch ganz oben für dieses Jahr. Und da habe ich dann eben probiert, mir so das Ziel, was ich da die letzten Jahre im Auge hatte, nämlich mal unter 2:25 zu laufen, ins Auge gefasst. Und ja, das hat dann zum Glück auch geklappt und ich habe ein richtig gutes Rennen erwischt, bin Achter geworden bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover und 2:23 gelaufen. Genau, das war dann mein Hauptfokus erstmal dieses Jahr beim Laufen und im Frühjahr. Dementsprechend hatte ich da ein sehr umfangreiches Training und ja, ein sehr letztendlich auch spezialisiertes Training im Frühjahr, was Marathon angeht. Und ja, da bin ich froh, dass das alles so hingehauen hat. Das ist gerade mein sportlicher Stand.
Ja, astrein. Und jetzt, wir können an der Stelle verraten, wir nehmen gerade Ende Juni auf, also ein bisschen in Vorproduktion hier gerade. Wenn du auf die nächsten Wochen und Monate schaust, hast du noch ein Wettkampf-Highlight, auf das du dich jetzt gerade akut vorbereitest?
Ja, muss ich noch mal ein bisschen gucken. Ich hatte immer damit geliebäugelt, weil es direkt vor der Haustür ist mit der Deutschen Meisterschaft im Halbmarathon. Die ist dieses Jahr in Hamburg im September. Mhm. Bin ich mir gerade noch nicht so sicher, ob ich da in der Lage sein werde, so leistungsfähig zu sein, wie es dann sein müsste oder gerne wäre. Ich würde das dann schon gern oder eigentlich auch nur laufen, wenn ich mir zutraue, da eine Bestzeit zu rennen. Ja, werde ich in den nächsten Wochen und Monaten mal im Training entscheiden, wie es wieder der aktuelle Stand ist und ob ich das dann mache, dann wäre das quasi mein Herbst-Highlight.
Das Gute ist, dadurch, dass wir ja Kollegen sind, erfahren wir das möglichst aus erster Hand, was so ansteht. Und wenn du unterwegs bist, läuft nicht nur der Streamingdienst, wollte ich schon sagen, ja, im besten Fall auch der, sondern auch eben das Live-Tracking. Glaube ich, bei immer mindestens 3/4 der Belegschaft, das liebe ich immer. Das ist so unfassbar für andere Kollegen, da mitzufiebern. Das macht immer richtig Spaß.
Ja, dafür ist Laufen halt sehr dankbar, ne? Im Marathon maximal irgendwie dann 2,5 Stunden. Oder bei einigen, wenn sie Marathon laufen, mehr. Aber beim Triathlon ist es ja so prägnant, wenn man dann mal teilweise den ganzen Tag vom Tracker hängt bei einer Langdistanz. Dann stehst du morgens irgendwie mit auf und hast dann Push-Benachrichtigungen an und kommst davon nicht mehr los den Rest des Tages. Mhm. Ist dann immer schon sehr nervenaufreibend.
Ja, da muss man sich eine Powerbank einpacken. Das habe ich die letzten Jahre auch so gemacht, wenn ich noch tagsüber irgendwo hin musste. Aber wir schweifen ab. Wir machen jetzt hier mal einen harten Cut und erzählen, worüber wir heute insgesamt thematisch sprechen wollen. Und zwar dadurch, dass ich dich auch schon mit Laufexperte angekündigt habe, um da den Kreis wieder zu schließen, bietet sich es eigentlich an, mit niemandem anderes als mit dir über dieses heutige Thema Laufökonomie zu sprechen und vor allen Dingen auch zu schauen, was genau steckt hinter diesem Begriff Laufökonomie, weil ich glaube, vor allen Dingen, wenn man gerade mit dem Laufsport oder auch mit dem Triathlonsport angefangen hat, dann schustert man sich so ein bisschen was zusammen, was das irgendwie logischerweise wohl bedeuten mag und worauf es dabei ankommt. Aber vor allen Dingen die Zuhörerinnen und Zuhörer von euch, die beim Webinar mit dir, Simon, im März schon mal dabei waren, wissen mittlerweile, dass da deutlich mehr dahinter steckt als irgendwie nur ein guter Bewegungsablauf oder Ähnliches. Demnach, scharfer Start. Wenn du einmal kurz und bündig definieren könntest, was Laufökonomie ist, wie lautet deine Erklärung?
Ja, erstmal muss man, glaube ich, sagen, das hast du ganz gut zusammengefasst, dass ich denke mal, bei einigen Leuten immer noch so, entweder gefährliches Halbwissen oder irgendwie Mythen umherschwanken, wobei viele, die da tiefer drin sind und vielleicht seit einigen Jahren schon Ausdauersport oder Triathlon-Training betreiben, sicherlich auch woanders schon mal mitbekommen haben, dass Laufökonomie deutlich komplexer ist als das, worauf es manchmal vielleicht so salopp reduziert wird. Und dass es dann natürlich heutzutage ganz viele Bereiche, Trainer, Magazine, Portale, Podcasts und so weiter gibt, die da effektive Aufklärungsarbeit auf höchster Ebene betreiben, um so ein bisschen dagegen anzugehen und ja letztendlich da Wissensvermittlung zu betreiben. Ich glaube, was da für Athleten, die neu sind, immer dieses Klischee ist, dass Laufökonomie primär Lauftechnik ist. Mhm. Also ne, der läuft ökonomisch, wo man dann sagen will, dieser Bewegungsablauf sieht effizient oder sieht schön oder sieht effektiv aus, und da muss man halt einfach sagen, das ist so der Mythos Nummer eins, weil Laufökonomie nichts ist, was man sehen kann. Also Lauftechnik ist Lauftechnik und Ökonomie ist Ökonomie, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die Laufökonomie an sich, wenn man bei der Definition bleiben will, die kann man eben nur messen. Also da braucht man wirklich harte Zahlen und Fakten und muss da ein bisschen Aufwand reinstecken, um das wirklich auch wissen und überprüfen zu können. Und ja, nichtsdestotrotz ist es so, dass die Lauftechnik beziehungsweise die Biomechanik schon auch einen Einfluss auf die Laufökonomie nehmen kann. Es ist nur eben nicht das Gleiche. Und wenn man das so als eine Definition zusammenfassen will, ist Laufökonomie das Verhältnis aus dem Energieumsatz, den man braucht, in Relation zu einer bestimmten Laufgeschwindigkeit. Und das ist eben dann auch ein Wert, der variieren kann, je nachdem, welche Geschwindigkeit man ansetzt. Und meint eigentlich nichts anderes als das, was man an Energie bzw. Sauerstoff benötigt, um diese Geschwindigkeit zu erzeugen und aufrechtzuerhalten.
Ja, gut. Wenn wir zu dem zurückkommen, dass ganz viele vor allen Dingen am Anfang ihrer Laufsport- oder Triathlon-Sportkarriere stehen würden und sich dann mit diesem Begriff auseinandersetzen, ist das natürlich, klar, sind deutsche Begriffe, ne, aber auch schon so Fachbegriffe, die dir nicht alltäglich über den Weg laufen. Ergibt es an der Stelle jetzt schon Sinn, einmal zu sagen, was genau dahinter steckt mit diesem Energieverbrauch auf einer bestimmten Geschwindigkeit, oder würdest du da jetzt chronologisch später drauf zurückkommen wollen?
Nee, das können wir schon machen, weil ich glaube, das kann man relativ kurz halten. Ich glaube, der Sinn und Zweck heute soll ja vor allem sein, dass man so ein bisschen versteht, einmal natürlich, was ist das, aber wie kann ich das verbessern? Also wie kann ich schneller werden und was habe ich da für Möglichkeiten und wie kann ich das in mein Triathlon-Training, meinen Wochenplan irgendwie integrieren, vielleicht auch zu welchen Zeiten im Jahr? Deswegen können wir das gerne jetzt im Anschluss einmal ganz kurz abhandeln, weil ich glaube, die Hard Facts sind da gut gehört zu haben, aber wenn ich ehrlich bin, wenn man das gleich einmal definiert, irgendwie wie das auch gemessen wird bei einer Spirometrie oder bei einer Leistungsdiagnostik, geht das links rein und rechts raus, weil das muss man im Endeffekt selbst dann auch gar nicht so richtig wissen. Es ist gut, das einordnen zu können und mal gehört zu haben, aber ja, das ist, glaube ich, dann nicht der primäre Fakt. Ich glaube, was am Anfang ganz wichtig ist zu nennen, ist natürlich das Ziel. Also man möchte, um diese Definition einmal einzuordnen, man möchte natürlich mit dem gleichen Energieaufwand schneller werden. Mhm. Oder umgekehrt, bei einer gleichen Geschwindigkeit weniger Energie verbrauchen oder weniger Sauerstoff verbrauchen. Das ist quasi das, wenn man über Laufökonomie spricht, wo man dann hin möchte und was es bedeutet, seine Laufökonomie zu verbessern. Also wenn man irgendwie sagt, 4er Schnitt, 15 km/h, entweder man wird ökonomischer, weil man im Anschluss an bestimmtes Training weniger Sauerstoff braucht, um diese Geschwindigkeit zu erzielen. Oder man macht umgekehrt eben den Schuh draus und sagt, okay, so viel Sauerstoff verbrauche ich aktuell bei 4er-Schnitt. Wenn ich den gleichen Sauerstoffverbrauch habe in 6, 8, 10 Wochen, bin ich dabei aber schneller geworden. Also die beiden Möglichkeiten gibt es dann ja quasi, und das ist das, wo man dann hin will mit den Parametern, die einem eben im Training zur Verfügung stehen, um das gezielt anzugehen.
Genau. Ja, welche... Also Faktoren würde ich nicht sagen, aber wie man schrittweise vorgehen kann, beziehungsweise welche Methoden man anwenden kann, um die eigene Laufökonomie zu verbessern, wird nachher noch Thema sein. Das ist eigentlich Plan jetzt, aber man weiß ja immer nicht, wie wir uns so fortbewegen. Der Abschluss der heutigen Folge. Du hast gerade eben schon erzählt, wie man das misst, also Spirometrie, Leistungsdiagnostik. Ganz viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern waren ganz sicher schon bei einer Leistungsdiagnostik. Und du hast auch selber gesagt, man muss es jetzt nicht komplett in seiner Komplexität begreifen, was die einzelnen Faktoren sagen und wie sich das zusammensetzt und errechnet. Aber wenn man es einzuordnen weiß, so dank des Leistungsdiagnostikers beispielsweise, der mit einem die Auswertung macht, ist das schon mal viel wert. Lass uns mal auf diese Messung zugehen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen, oder vor allem du, noch ein bisschen konkretisieren, wie das genau so stattfindet und welcher Wert sich wie dann zusammensetzt.
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, da gibt es zwei Möglichkeiten, in der herkömmlichen Art und Weise Laufökonomie zu messen bzw. auszudrücken. Das ist einmal in Millilitern pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht mal Meter pro Sekunde. Also das ist jetzt, das muss man sich vielleicht einmal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen oder zurückspulen und jetzt mit 0,5 Geschwindigkeit sich nochmal anhören und dabei gedanklich mitgehen, weil das ist das, was ich eben gerade meinte. Das ist eigentlich im Endeffekt auch gar nicht so wichtig. Das ist nur der Wert, den man am Ende dann oft, wenn man eine Leistungsdiagnostik macht und eine Spirometrie rausbekommt und der dann eben als Maßstab eingeordnet wird. Genauso, wenn wir von der relativen VO2 Max sprechen, also von der Sauerstoffaufnahme in Relation zum eigenen Körpergewicht und so weiter, wo man dann auch eigentlich nur noch in den absoluten Ziffern spricht und nicht mit all dem, was dahinter steht. Da sagt man meinetwegen, ich habe eine VO2 Max von 60, 65, 70, 50, aber lässt alles da hinten weg. Wenn man bei diesem Maßstab bleibt, dann wären jetzt, um mal eine Einordnung zu geben, vielleicht weil man eigene Werte auch noch hat von Leistungsdiagnostiken oder gerade plant, eine zu machen, wären so Top-Werte ungefähr 8 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht mal Meter pro Sekunde. Ich lasse das Anhängen Sie jetzt mal weg im Folgenden. Sehr gute Werte würden dann bei 9 bis 11 liegen. Mittelmäßige Werte so bei 12 bis 14 und ich sag mal schlechte oder Werte mit viel Potenzial bei 14 bis 16. Das ist die eine Möglichkeit, das auszudrücken, und das andere, und das findet man häufig irgendwie bei sportwissenschaftlichen Studien oder Übersichtsarbeiten, ist eben der Ausdruck der Laufökonomie in Abhängigkeit von dem verbrauchten Sauerstoff gemessen an der maximalen Sauerstoffaufnahme. Also je weniger Prozent man braucht von seiner maximalen Verfügbarkeit bei einem definierten Tempo, desto effizienter oder ökonomischer ist man dann natürlich. Und da haben wir bei dem Webinar, was wir im März hatten zu dem Thema, auch mal eine Grafik eingeblendet, wo es interessant ist, sich das mal in der Übersicht anzugucken mit verschiedenen Leistungsklassen, wenn man danach oder daran sehr interessiert ist. Dann kann man danach sicherlich auch suchen und das mal finden. Das ist eine Studie aus 2015 über Laufökonomie von Barnes und Kilding. Also wer da ein bisschen einsteigen will, kann sich das mal angucken. Und da ist eben in Abhängigkeit von dem Leistungsniveau, also ich glaube, da war Elite, hochtrainiert, moderat trainiert und Anfänger, so nach dem Motto, alle bei 14 km/h. Und dann sieht man eben die maximale Sauerstoffaufnahme und den Sauerstoffverbrauch bei dieser Geschwindigkeit, also bei 14 km/h, das ist dann 4,15er Schnitt und eben wie viel Sauerstoff aufgewendet werden muss und dann auch was für einen prozentualen Anteil das hat an der maximalen Sauerstoffaufnahme. Was man natürlich sieht, ist, dass diese Spannweite und Diskrepanz immer weiter auseinander geht, je besser trainiert und leistungsfähiger die Leute sind. Also auf der einen Seite wird die maximale Sauerstoffaufnahme höher oder größer und auf der anderen Seite brauchen die trotzdem weniger ihre Aufnahme für diese Geschwindigkeit. Und das ist natürlich das, wo man versuchen sollte, in beiden Bereichen effizient zu arbeiten, aber eben auch ein Ausdruck, wie man das gut und einfacher nachvollziehbar als dieser komplexe Ausdruck mit Millilitern pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht und so weiter, sondern das kann man sich besser vorstellen. Ne? Ich habe eine maximale Aufnahme und je weniger ich davon brauche für eine Geschwindigkeit, desto ökonomischer bin ich.
Für die unter euch, die vielleicht noch keine Leistungsdiagnostik gemacht haben oder vor allen Dingen ohne Spirometrie, weil ich glaube, Spiro ist schon das Essentielle, um da die ganzen Werte korrekt ausspielen lassen zu können, ne?
Genau,
auch ja. die VO2 Max, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber soweit ich mich erinnere, wird die VO2 Max auch ermittelt dank Spiro bei der Leistungsdiagnostik, richtig?
Ja.
Genau. Also wer sich jetzt gerade wundert, woher man den Wert denn im Endeffekt hat, wenn man sich vor allem mit der Laufökonomie auseinandersetzen möchte, auch der Wert kommt dann vom Leistungsdiagnostiker nach erfolgreich abgeschlossener Leistungsdiagnostik. Also es lohnt sich jederzeit, vielleicht können wir nachher sogar noch kurz darüber sprechen, welches Timing man berücksichtigen sollte für so eine Leistungsdiagnostik, je nachdem, was in der Saison so ansteht, wenn wir dran denken.
Ja.
Du hast jetzt die Werte schon einmal eingeordnet. Kannst du ein Zahlenbeispiel nennen? Und wenn nicht, ich habe die Studie aufgeschrieben, ich packe euch die in die Shownotes, dann könnt ihr vielleicht selber nochmal ganz in Ruhe reinschauen. Also so Werte und prozentuale Werte nennen, wenn du jetzt sagst, der Anteil, prozentuale Anteil der maximalen Sauerstoffaufnahme bei beispielsweise Leistungssportlern, wo bewegt man sich da ungefähr, dass man sich das mal vorstellen kann?
Das ist schwer zu sagen. Ich kann hier tatsächlich einmal nebenbei reingucken, um mal so konkrete Beispiele nehmen zu können. Ich finde halt auch 14 km/h ist immer noch ein Tempo, was man sich gut vorstellen kann.
Das stimmt, ja.
Ganz egal, was für eine Intensität das jetzt für einen ist. Aber eben dann 4,15er Schnitt oder für einige dann auch ein großes Ziel, 3 Stunden Marathon glatt. Und da hätte man jetzt beispielsweise von diesen 4 Leistungskategorien die quasi erste oder die Einsteigerkategorie in der Laufökonomie bei 14 km/h von 47,4 meint jetzt eben dann im Sinne von Sauerstoffverbrauch, also Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute und in der Elite 39,9. Also schon dann eine relativ große Diskrepanz, ne, zwischen 47 und 39, beziehungsweise knapp 40. Und dann sieht man eben auf der anderen Seite, dass aber die VO2 Max in der ersten Kategorie im Durchschnitt lag bei 54,2. Also die verbrauchen dann oder haben dann bei der Laufökonomie einen Verbrauch von 47,4 zu 54,2 und in der Elite deutlich geringer, eben knapp 40, aber dann zu 75,4 im Durchschnitt. Das ist jetzt dann natürlich, hat Abstufung, weil es 4 Klassen gibt sozusagen, also noch moderat trainiert, hoch trainiert und dann eben Elite, sprich Profisportler. Aber so kann man sich das dann vorstellen. Ne? Das ist dann auf der einen Seite wird es niedriger, je leistungsfähiger du bist, auf der anderen Seite wird es höher. Und das ist dann das, wo man systematisch hin möchte.
Ich glaube, es zeichnet sich allmählich jetzt beim Zuhören ein Bild ab, dass man schon mitbekommt, welche Bedeutung die Laufökonomie für die eigene Leistung hat. Und ich meine, allein durch die einzelnen Parameter, ne, wie sich die zusammensetzt, kann man schon sich einigermaßen erschließen, was es bedeutet, die Laufökonomie möglichst steigern zu können und damit auch besser und schneller zu werden. Wenn du es ganz konkret formulieren kannst, welche Bedeutung hat die Laufökonomie für die eigene Leistung?
Ich glaube, es ist immer noch bei vielen sehr unterschätzt, einfach weil es schwierig ist, im Trainingsprozess zu messen. Man braucht eben diesen zeitlichen und auch finanziellen Aufwand, eine Leistungsdiagnostik zu machen, um wirklich so Hard Facts haben zu können. Und deswegen glaube ich, dass man sich eher auf andere Trainingsinhalte fokussiert und darauf vertraut, dass diese Anpassung so oder so stattfindet. Und das ist auch sehr berechtigt. Also viel Training zielt ja auch einfach darauf ab, da besser und ökonomischer zu werden, ohne dass die meisten Athleten da alle paar Wochen oder auch nach 3 Monaten mal einen konkreten Vergleich haben, wie es da jetzt aussieht. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade im direkten Vergleich zu den anderen Sportarten, beziehungsweise wenn wir jetzt beim Radfahren bleiben, dass da Ökonomie halt kaum eine bis gar keine Rolle spielt, einfach weil der Bewegungsablauf vorgegeben ist. Und ich sage jetzt mal so in die Tüte gesprochen, die Fitness an sich viel entscheidender ist, meint eben dann physiologisch, also mit einer hohen VO2 Max kommst du da schon relativ weit. Natürlich ist dann sowas wie Fettstoffwechsel sehr, sehr entscheidend in Abhängigkeit davon, wie lang ist deine Strecke. Und dann kannst du nochmal unterteilen, fährst du dann auch irgendwie in Gruppen oder eher im Triathlon eigentlich ausschließlich Einzelzeit fahren. Aber da ist die Bewegungsökonomie kein allzu relevanter Faktor. Und das ist beim Laufen natürlich ganz anders. Wie ich gerade auch schon meinte, die Biomechanik, die Lauftechnik hat eben auch einen Einfluss auf die Ökonomie, einfach weil Bewegungsökonomie an sich sich aus mehr oder komplexeren Puzzleteilen zusammensetzt. Deswegen ist es halt gerade beim Laufen so entscheidend, das vielleicht im Hinterkopf zu haben, weil man da viel mehr rausholen kann über eine ökonomischere Anpassung als jetzt über einen, wie wir dann so oft sagen, größeren Motor und eine noch größere VO2 Max. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn man auf längeren Strecken unterwegs ist, was im Triathlon ja per se gegeben ist, weil eigentlich die kürzeste Distanz, die wir haben, auch schon irgendwie eine Stunde oder für die meisten dann irgendwie noch länger dauert.
Ja, ein guter Punkt. Also du hast es gerade gesagt, der Bewegungsablauf bzw. die Bewegungsökonomie, und das deckt sich ja auch mit dem, wie wir in dieses Gespräch heute eingestiegen sind, hat schon auch Einfluss auf die Laufökonomie. Ich glaube, wenn man dem Profi-Triathlon-Zirkus so ein bisschen folgt, dann weiß man auf jeden Fall von Lionel Sanders, dass es jetzt nicht der ist mit dem besten oder ästhetischsten Bewegungsablauf. Aber ich kann an der Stelle verraten, im Webinar hast du auch gesagt, dass seine Laufökonomie aber tatsächlich gar nicht so schlecht ist, wie man vielleicht auf den ersten Blick vermuten möchte. Damit ist aber der Teil des Bewegungsablaufs nur ein Faktor von anderen weiteren Faktoren, die Laufökonomie tatsächlich beeinflussen. Welche zählen noch?
Ja, sag, ich will das dich, ist, bitte. Lionel Sanders ist für mich immer das Paradebeispiel, weil man eben auch nicht sagen kann, ja, also das entweder eben dieses klassische, ach, das sieht so schwerfällig aus und wie kann der auch vor allem damit irgendwie gesund bleiben? Und das mag ja alles richtig sein, nur wenn man eben weiß, dass der seit Highschool-Tagen auf einem sehr hohen Niveau läuft und das Jahrzehnte macht und damit auch gesund geblieben ist, dann ist das Risiko, dem zu sagen, mach das doch jetzt mal ganz anders, wahrscheinlich viel, viel größer und dann handelt er sich damit die Verletzung ein. Und auch wenn Lionel Sanders gerade bei seinen Langdistanzen, wie man sieht, weil da der Marathon häufig nicht so erfolgreich war, sicherlich auch wie die allermeisten viel Potenzial noch bei der Laufökonomie hat, kann die nicht so schlecht sein, wenn man in einem Triathlon schon irgendwie 2016 bei der Weltmeisterschaft auf der Mitteldistanz die schnellste Laufzeit hatte und damals dann irgendwie schon 1:10 oder drunter gelaufen ist. Mhm. Auch noch im Zeitalter ohne Carbon-Schuhe, sprechen wir gleich auch noch drüber. Ja. Da weiß man dann, okay, Verbesserungspotenzial gibt es bei den allermeisten mal mehr, mal weniger, aber der ist sicherlich kein gutes Beispiel für eine schlechte Laufökonomie.
Ja, also wie gesagt, der Schein trügt vielleicht. Ja. Neben dem Bewegungsablauf. Ja, richtig. Deswegen gerne ein bisschen tiefgründiger an der Stelle zu den anderen Faktoren neben dem Bewegungsablauf, bei denen du sagst, die beeinflussen die eigene Laufökonomie auf jeden Fall.
Ich kann gleich mal mehrere Faktoren aufzählen, die einen Einfluss haben letztendlich zur Verbesserung, weil da will ja eigentlich jeder von uns hin. Also was mache ich, um da besser und ökonomischer zu werden? Um da einfach nochmal das schmackhaft zu machen, warum sich das lohnt. Also gerade ja schon angedeutet, für die allermeisten ist es auch eben die größte Leistungsreserve, das wirklich nochmal so fokussiert und gezielt anzugehen. Und wenn man jetzt davon ausgehen würde, seine Laufökonomie um 5% zu verbessern, und das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt im Verständnis, Verbesserung Laufökonomie ist nicht gleichzusetzen mit Verbesserung in der Laufzeit. Also wenn meine Laufökonomie besser wird um 3%, 5%, 7%, werde ich nicht um das gleiche Verhältnis schneller, sondern das muss man dann nochmal ummünzen. Man sagt so im Allgemeinen, dass eine Verbesserung von 5% in der Laufökonomie zu einer Steigerung der Laufleistung um etwa 4% führt. Bei einem 3 Stunden 30 Marathonläufer, also jetzt völlig unabhängig, ob Solo-Marathon oder im Ironman, auch finde ich ein ganz gutes Beispiel, weil das ist eben ein Fünfer-Schnitt, auch das kann sich jeder gut vorstellen, führt das zu einer Verbesserung von über 5 Minuten. Also 5 Krass. Minuten 12 wäre das dann eben, verbessert man seine Laufökonomie um 5%, die man dann da einsparen kann. Und das ist eben schon mit einem spezifischen Training, natürlich je nach Leistungsfähigkeit. Leute, die 20 Jahre laufen und schon alles sehr gezielt machen, die werden wahrscheinlich nicht innerhalb von 2-3 Trainingsblöcken nochmal 5% Laufökonomie finden. Aber man kann schon sagen, und das ist auch das, was man so in Studien findet, wenn das eben versucht wird, systematisch anhand der Trainingsweisen zu schauen, wie viel Verbesserung ist denn möglich, dass man schon so in 8 Monaten, was so für die meisten ja eben 2-3 Trainingsblöcke sind, und man da einen Fokus setzt, dass man das schon erreichen kann, eine Verbesserung von 5%. Und wie gesagt, natürlich, je höher das Niveau, desto schwieriger wird das irgendwann. Aber ja, das ist eben die gute Nachricht, ne? Da ist echt viel zu holen. Und jetzt eben zu deiner Frage von den Einflussfaktoren. Das vielleicht Wichtigste und Entscheidende sind schon die Laufumfänge, die erstmal da sein müssen. Also zumindest ein gewisser Umfang, das ist wirklich so die Basis, die vorhanden sein muss. Dann ein ganz entscheidender Punkt mittlerweile, durch den man fast nichts mehr gewinnen, sondern eigentlich nur noch was verlieren kann, wenn man das nicht macht, sind Carbon-Schuhe im Wettkampf. Auch da ganz spannender Punkt, wann setzt man die ein und wie im Training? Was führt vielleicht sogar zu einer Verschlechterung der Laufökonomie? Da passiert aktuell ganz viel, auch an Forschung in der Sportwissenschaft, um sich dem irgendwie zu nähern, weil wie das so oft ist, im Sport ist das höchst individuell und das, was einige an ja, Vorteilen davon haben, dass sie das häufiger einsetzen, führt bei anderen dazu, dass sie langsamer werden. Also das ist gar nicht so einfach. Dann spezifische Intensitäten meint dann in dem Fall beispielsweise Rennintensität, um da eben bei einer definierten Geschwindigkeit oder Leistung ökonomischer zu werden, dadurch, dass man das repetitiv ins Training aufbaut und die Reize setzt, die nah an dem sind, was der Körper dann auch später im Wettkampf leisten muss. Und dann geht es auch sehr ins Unspezifische, also was auch sehr auf die Laufökonomie einzahlt, gerade dann, wenn man das vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so gezielt gemacht hat, sind Bergläufe oder Berganläufe, eben dann auch bestimmte Art und Weisen des Intervalltrainings, was so eine Kombination aus Krafttraining und hochintensivem Intervalltraining ist. Und dann eben auch bei unspezifischeren Sachen Plyometrietraining, Maximalkrafttraining, dann eben schon angesprochene Lauftechnik, wenn man eben weiß, wo man da was verliert, da kann man ja auch Laufanalysen machen, dass man da gezielt drauf eingeht. Und schaut, ja, eventuell kann man da tatsächlich ohne ein Verletzungsrisiko auch noch ja, Verbesserungen erzielen und dann auch noch was sehr, sehr Spezifisches, Höhentraining. Und das ist was für die allerwenigsten von uns relevant ist und wahrscheinlich eher nur ja, bei den Profis anzusiedeln ist.
Ich habe mir jetzt hier 8 Punkte notiert. Das ist dann vollständig, ne? Gut, dann gehen wir doch mal chronologisch vor. Punkt 1, Laufumfänge.
Ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass die Laufumfänge gesichert haben zu können, ist eigentlich die Grundvoraussetzung davon, dass da über Zeit auch was passiert. Ich glaube, das ist immer auch ganz wichtig in Erinnerung zu haben, dass so diese ganzen Anpassungen eben nicht von einer Woche auf die anderen geschehen, sondern dann auch über Jahre. Und was man eben sehr schön sieht, das zählt zwar von den Aufstellungen in den Übersichtsarbeiten, insbesondere für Läufer, aber das kann man schon auch auf den Triathlon übertragen, ist, dass die über mehrere Jahre akkumulierten Trainingsumfänge am höchsten mit der Verbesserung der Laufökonomie korrelieren. Also wenn man es eben schafft, auch Jahr für Jahr vielleicht ein bisschen die Umfänge zu steigern, dann sieht man gerade bei Elite-Läufern, dass irgendwann der Zusammenhang zwischen wie ökonomisch bin ich und auch wie schnell bin ich, kaum noch mit Trainingsinhalten zusammenhängt, sondern primär dann noch mit Laufumfängen. Also jetzt auch so ganz simpel gesagt, die machen irgendwann alle das Gleiche. Und dann hängt es natürlich auch irgendwann von ne anderen Faktoren ab und dann auch ein bisschen kommt dann da Genetik und Voraussetzungen ins Spiel. Also wir können alle das Gleiche trainieren über die gleiche Dauer. Und der eine spricht eben mehr darauf an als der andere. Das liegt einfach in der Natur der Sache und macht es irgendwo spannend. Aber dass eben der größte Punkt ist, dass die Laufumfänge dann am höchsten damit zusammenhängen. Und was ich daran eben ganz spannend finde und auch erwähnenswert, ist, dass so diese Jahres- und Lebenskilometer eben doch eine Rolle spielen und immer dieses, ich sag mal, Junk Miles, ne? Das ist ja so ein Begriff, den kennt man sowohl vom Radfahren als auch vom Laufen. Oder aus der Podcast-Landschaft.
Oder so. Liebe
Dann,
Grüße.
genau, liebe Grüße. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, also hat jetzt dieser 6 Kilometer Dauerlauf, den ich mache, hat der noch einen Sinn? Oder die 8 Kilometer oder die 10 Kilometer? Natürlich ist es eine Abwägungssache, dass man gucken muss, wie belastet bin ich denn gerade? Was muss ich dafür auf der anderen Seite im Kosten-Nutzen-Verhältnis auch vielleicht aufgeben an dem Tag? Und was gewinne ich dadurch? Und dann ist man natürlich eher dazu geneigt, das vielleicht mal wegzulassen, weil man denkt, ob ich die 8 Kilometer jetzt laufe oder nicht, ist eigentlich auch egal. Aber wenn ich jetzt mal nur bei diesem 6-Kilometer-Beispiel bleibe, also setzen wir mal irgendwie plus minus 5er Schnitt an, eine gute halbe Stunde oder ein bisschen weniger, wo man dann sagen kann, hat das wirklich einen Effekt? In einer Trainingswoche ist das sicherlich verzichtbar. Aber wenn man jetzt auch mal Wettkampfwochen und so rausrechnet, Urlaub, Saisonpause, sind das 250 bis 300 Kilometer im Jahr, die man mehr hat, nur durch diesen einen Lauf. Und dann mach das mal 3-4 Jahre, dann bist du irgendwann bei 1000 Lebenskilometern, die du dann hast, nur ne, durch diesen vermeintlich kleinen und vielleicht auch manchmal optionalen Lauf im Trainingsplan. Und das kann man eben dann schon auch mal im Hinterkopf haben, dass in der Monats-, in der Jahresstatistik und dann gerade aufsummiert über die Jahre sowas durchaus einen Unterschied machen kann. Und trotzdem auf der anderen Seite natürlich nicht in das Credo verfallen, einfach so viel zu trainieren wie möglich, sondern schon mit Sinn und Verstand nur einfach so zur Bewusstmachung, was Laufumfänge insgesamt auch bedeuten und dass man sowas dann auch immer im Hinterkopf haben kann.
Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, wenn man jetzt so zurückschaut, also ich habe mich gerade dabei erwischt, wie ich so überlegt habe, wie ich in der Jugend, als ich keinen Leistungssport mehr getrieben habe, doch auch immer mal wieder noch laufen war. Und jetzt zu wissen, dass es bis heute einzahlt, dass eben für mich zumindest die dritte Disziplin mit Abstand die beste ist, ergibt irgendwo Sinn. Oder ist jetzt im Nachhinein vor allem total dankbar, dass du weißt, damals hat mir das für heute schon geholfen.
Ja. Ja, und was man sich da eben fragen muss, ist natürlich angepasst auf die eigene Lebenssituation und den gesamten Trainingsplan. Wie ist es realistisch, das vielleicht umzusetzen? Also das zu wissen ist ja das eine, zu machen nochmal das andere und auch für sich realistisch das einschätzen zu können. Ne? Also wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, Umfang ist Trumpf, dann können die meisten von uns trotzdem nicht nächste Woche losgehen und aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht 120 Kilometer an der Woche laufen für die nächsten 3 Monate. Und das wäre sicherlich auch kontraproduktiv. Deswegen da muss man natürlich das auch einschätzen können. Und wenn man, ich meine, nicht, das ist einer der Gründe, warum das für einige oder für viele Athleten auch sinnvoll ist, Trainer zu haben, die das an ganz vielen Parametern abschätzen können, was jetzt dann eben noch zumutbar ist und was vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also das ist zwar gut, das zu wissen, aber mit dieser Information muss dann natürlich auch jeder möglichst verantwortungsvoll umgehen.
Ja, und du hast es ja eben einmal schon aufgezählt, Laufumfänge sind sicherlich wichtig, eben auch diese Jahres- und Lebenskilometer, die zahlen auf jeden Fall ein, aber es ist ja nicht der einzige entscheidende Faktor, um die eigene Laufökonomie zu verbessern und langfristig die Laufleistung ebenso, sondern es gibt ja noch 7 andere, unter anderem eben, und das finde ich ein super spannendes Thema, deswegen bin ich sehr gespannt, was du noch erzählst, wie es gerade um den Stand der Forschung da steht, Carbon-Schuhe.
Ja, das ist, glaube ich, für viele mittlerweile schon gar keine Frage mehr, weil man sich damit, sobald man einen Wettkampf macht im Laufsport oder Triathlon, automatisch damit konfrontiert ist. Entweder, weil man was dazu sieht oder liest oder sonst irgendwie, aber spätestens, wenn man dann auch mal ganz unbefangen an der Startlinie steht und rüberguckt, dann merkt man ja, dass eigentlich mittlerweile fast alle und durch alle Leistungsklassen weg zu Carbon-Schuhen greifen, welche das auch sind. Und auch, dass der aktuelle Stand ist, dass wirklich, ich glaube, meines Wissens nach, also jeder relevante große Laufschuhhersteller mindestens ein Modell im Angebot hat, meistens dann sogar jetzt schon mehrere. Was dann ganz einprägsam ist, ist, rollt man diese ganze Carbon-Schuh-Geschichte mal von hinten auf, dann erinnert sich der eine oder andere vielleicht noch an den allerersten Schuh, das war damals der Nike Vaporfly 4%. Also 4% 2018 und da steckt eben das auch schon im Namen drin. Also die 4% standen damals für eine verbesserte Laufökonomie von 4% nach eigenen Messungen im Vergleich zu deren schnellsten Wettkampfschuh zu dem Zeitpunkt. Das war damals der Nike Zoom Streak 6. Das war so ein ganz herkömmlicher Wettkampfschuh, leicht, relativ minimalistisch, auch ein sehr trotzdem komfortabler Schuh. Aber ohne Carbon-Schuh-Technologie. Und da hat man dann eben im Schnitt festgestellt bei den eigenen Messungen, 4% ökonomischer wird man dadurch, dass man die Technologie einsetzt mit dem neuen Schuh, den sie damals konzipiert haben. Und da haben sie den eben danach benannt. Und das war natürlich marketingtechnisch ein totaler Glücksfall, weil das hat nicht nur für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern auch dafür, dass diverse Leute, Institute, wir auch übrigens damals fürs Magazin, das ausprobiert haben mit Probanden verschiedener Leistungsklassen und so weiter, und man dann einfach festgestellt hat, okay, das war halt nicht nur Marketing, sondern es stimmt einfach. Also man sieht die Verbesserung ganz klar, und mittlerweile weiß man das ja auch, nur am Anfang fragt man sich ja auch, ist das jetzt so eine Trenderscheinung, ist das wirklich nachhaltig, ist das ne, einfach um den Verkauf anzukurbeln und das nächste Ding, was irgendwie gehypt wird und nächstes Jahr wieder verschwunden, und da kann man wirklich sagen, nee, das war wirklich der versprochene Gamechanger, und ohne kommt man mittlerweile kaum noch aus. Was ich da halt immer ganz spannend und auch wichtig zu erwähnen finde, ist, dass wir in unseren Labortests teilweise die Erfahrung gemacht haben, dass es auch eine Verbesserung von bis zu 8% gibt. Also das war so das Höchste, was wir gemessen haben. Krass. Und da spricht man dann halt wirklich schon über irgendwann dann fast eine zweistellige Minutenanzahl im Marathon, nur durch einen Schuhwechsel. Also das muss man sich wirklich mal klar machen. So viel kann man fast nicht zusätzlich noch irgendwie trainieren und umstellen, um das mal eben so mit einem Schnipsen verbessern zu können. Ja, das ist schon Wahnsinn. Dementsprechend ist das auch irgendwie der schnellste Weg zur Verbesserung und zur Steigerung der Laufperformance und der Ökonomie, das Schuhwerk zu wechseln. Nur wenn es halt alle machen, dann
egalisiert halt eben, sich das gewissermaßen.
Genau, werden alle Zeiten irgendwie schneller, ne? Und alle werden besser, und man selbst kann eigentlich nur verlieren, wenn man es nicht macht.
Jetzt, ich merke das ja selber bei mir, und ich habe meine zwei Paar Carbon-Schuhe zu Hause stehen, dass ich so denke, okay, ich brauche einen neuen Schuh. Ich brauche einen Carbon-Schuh, ich hole mir jetzt einen Carbon-Schuh. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch wichtig, dass wir euch darauf hinweisen, du hast es auch vorher schon mal erwähnt, nicht für jeden ist der Carbon-Schuh der Einflussfaktor der Wahl, sag ich mal, der jetzt angegriffen werden sollte, um die eigene Laufökonomie zu verbessern. Gibt es da im Vorhinein so Abhängigkeiten, die ich berücksichtigen muss, wie ich herausfinde, ob der Carbon-Schuh für mich geeignet ist oder nicht? Oder merke ich das, sag ich mal, per se, spätestens in dem Moment, wo ich in den Laufschuhladen gehe und mich beraten lasse, beziehungsweise den anprobiere und vielleicht von meinem eigenen Körperbau her, sag ich mal, und wie die Beinachse ist etc., dass das nichts für mich ist?
Ja, also ich würde sagen, aus meiner Erfahrung muss man die im Idealfall ausprobiert haben. Also von der absoluten Theorie oder ich sag mal von den Maßen, also man guckt sich da meinetwegen Sprengungen an oder sonst irgendwie oder geht da sehr ins Detail und schaut dann, wie ist die Carbonplatte verbaut und gebogen und so weiter, kann man da wenig zu sagen, wie sich der Schuh dann wirklich im Aufsatzverhalten, im Abdruck verhält. Und das muss man im Zweifelsfall ausprobieren. Also was bei der ganzen Technologie eben passiert, ist durch die quasi Versteifung des Großzehengrundgelenks man weniger selbst Kraftimpulse geben muss, sondern der Schuh einem das abnimmt. Ne? Also auch im Sinne von künstlich erzeugter, verkürzter Bodenkontaktzeit, gegen die man sich gar nicht so richtig wehren kann. Also das ist eben dann so wird dieser Vortriebseffekt, den man dann spürt, erzeugt, und das ist das, was da eben passiert. Und was das für die meisten eben auch bedeutet, ist, dass es ein Eingriff in die Biomechanik ist. Und für einige eben deutlich stärker, und das ist dann eben auch interessant, da haben wir gesehen, dass bei eher langsameren Läufern der Effekt sogar noch größer sein kann, einfach weil die im natürlichen Laufprozess das nicht die Fähigkeiten besitzen, das selbst zu machen. Aber durch die Schuhe werden sie eben dadurch gezwungen. Und dann gibt es Leute, die vertragen das wunderbar orthopädisch und die werden dann einfach nur schneller und denken, ich ziehe die Dinge an und es fühlt sich ja wie Fliegen an. Ja. Aber nachvollziehbarerweise gibt es dann auch genug Leute, denen das so widerstrebt vom natürlichen Laufverhalten, dass es da viel, viel schneller zu Verletzungen kommt. Also gerade so Schienbeinkantensyndrom und solche Geschichten, ne, das ist Achillessehne auch ganz großes Thema. Da muss man dann dementsprechend vorsichtig sein und eben dann auch ja durch langsames Herantesten, wenn man das zum ersten Mal benutzt, schauen, welche Signale man dann im Anschluss bekommt.
Ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht für den jetzigen Moment ein bisschen zu schwierig ist, aber hast du die Erfahrung gemacht oder jemand in deinem Umfeld, der erst Probleme hatte mit Carbon-Schuhen und dann aber irgendwie durch entsprechende Anpassung des Körpers, keine Ahnung, durch Lauftechnik, Versuche oder Kräftigung der Füße oder der Muskulatur etc., dann doch zu einem Laufschuh zu einem Carbon-Schuh überwechseln konnte?
Ich kenne In der Form leider nicht, muss ich sagen. Das heißt aber nicht, dass es die Leute nicht gibt. Ich kenne aber einige, die sagen, sie können das im Training nicht regelmäßig anziehen, weil sie den Impact merken. Aber es macht sie nicht nachhaltig im Wettkampf kaputt, wenn sie die tragen. Und sie merken schon, dass es funktioniert. Und die setzen das eben sehr, sehr punktuell ein, dass bei den Rennen, wo es drauf ankommt, ne, und im Wettkampf das dann schon ausgepackt wird. Aber eben nicht irgendwie mit einer wöchentlichen Routine oder sogar mehrfach oder bei allen Kerneinheiten im Laufen, weil sie dann eben schon spüren, dass das aufsummiert ein Risiko darstellt. Also die Leute kenne ich schon, die da auch einfach dieses Risiko nicht eingehen wollen, dadurch, dass man sich eben dem Impact so regelmäßig aussetzt. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass man durch ja, so kleinere, ganz bewusste Anpassungsprozesse sich dem nähern kann. Ne? Also nicht für eine ganze Einheit, sondern vielleicht auch mal einen Schuhwechsel innerhalb der Einheit oder eben dann ganz am Anfang zu schauen, was sind denn Schuhe, die meine Lauftechnik unterstützen. Also das ist vielleicht auch das Wichtigste bei einer Kaufentscheidung. Ne? Also das muss halt schon so rum. Also so rum wird ein Schuh draus, dass man sich eben das Modell aussucht nach seiner individuellen Lauftechnik oder eben den Bewegungsabläufen und nicht sagt, das ist irgendwie der schönste, beste Schuh oder den Schuh läuft mein Vorbild und mein Lieblingsläufer und Triathlet. Oder in der Messung war das der effektivste Schuh, deswegen kaufe ich mir den jetzt auch. Kann man natürlich machen. Und auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass der beste Schuh, also der ökonomischste Schuh, wenn man so will, zwischen den Läufern variieren kann, es aber Schuhe gibt, die immer gut bis sehr gut sind. Also wo wir auch gesehen haben, mit denen kann man kaum was verkehrt machen. Das bedeutet nicht, dass es der effektivste ist. Das bedeutet aber eben, dass wir teilweise keinen gesehen haben, bei denen gewisse Schuhe nicht in den Top 3 waren beispielsweise. Und das ist dann schon so eine sichere Bank, weil wer von uns hat die Möglichkeit, die Dinger zum Beispiel auch mit ins Labor zu nehmen und da mal durchrechnen zu lassen, was ist jetzt der effektivste, oder man kann auch nicht alle irgendwie 8 Modelle im Laden dann anziehen und parallel laufen und abgleichen und so. Dementsprechend muss man das ja an irgendwas festmachen. Dann kann das zwar als Orientierung dienen, aber letztendlich sollte man natürlich schauen, dass man damit kein Verletzungsrisiko eingeht.
Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, dass du auch Leute kennst, die ganz gezielt die Schuhe einsetzen für einzelne Einheiten nur oder vielleicht teilweise nur für die letzte intensive Laufeinheit vorm Wettkampf und dann für den Wettkampf. Das heißt, ich schließe daraus, dass die Dosierung auch eine wichtige Rolle spielt, je nachdem, wie gut man Carbon-Schuhe so verträgt. Und kannst du vielleicht Tipps geben oder in Anführungszeichen so eine Faustregel mitgeben, wie man für sich herausfindet, wenn man vielleicht sogar noch nicht dieses Körpergefühl hat, das ist ja auch ein Prozess, der einfach dann durchlaufen werden muss, um für sich herauszufinden, wenn ich jetzt merke, Carbon-Schuh ist was für mich, in welcher Dosierung ich den einsetzen sollte. Vielleicht welche Einheiten sich auch anbieten, um auszuprobieren und herauszufinden, dass es passt.
Ja, die Empfehlung gibt es natürlich, aber die unangenehme Antwort darauf ist, es ist super unterschiedlich. Okay. Also es ist wirklich so individuell. Es gibt Weltklasse-Läufer, die jede Intervalleinheit seit eben dann diesen 5-6 Jahren, seitdem es die Technologie gibt, in Carbon-Schuhen machen. Die Ingebrigtsen sind zum Beispiel. Und Jakob Ingebrigtsen ist ja nun einer der begnadetsten Läufer, die es so gibt über mehrere Distanzen. Also man kann nicht sagen, das hat jetzt irgendwie per se geschadet oder es gibt da die Faustregel, die für alle funktioniert. Weil das Interessante auf der anderen Seite ist eben, und das, zu der Fraktion gehöre ich selber auch, die Technologie lebt eben von dieser verbauten Carbonplatte, aber noch viel mehr lebt sie von dem Mittelsohlenmaterial, was dann eben zwar sehr, sehr leicht, aber vor allem reaktiv ist und eben diese hohe Aufbauhöhe hat, ne? Also mittlerweile sind die Sohlen ja ganz groß, früher waren Wettkampfschuhe maximal minimalistisch, jetzt ist es quasi das komplette Gegenteil. Und was dadurch eben passiert, muskulär, ist, dass der Impact extrem reduziert wird. Und muskulär verschiebt sich daher auch der Muskelkater nach einer intensiven Belastung von den Waden in die Oberschenkel nach dem Laufen. So, weil das wirklich eine ganz, ganz andere Art und Weise ist zu laufen, als noch vor dieser Technologie und so wie man das eben vorher kannte. Das führt aber auch eben dazu, dass man den Impact so weit reduziert, dass man in diesen Schuhen nicht nur schneller läuft, sondern auch mehr laufen kann und danach weniger belastet ist. Das heißt, statt irgendwie mit dem gleichen Impact, wo du dich am nächsten Tag völlig zerstört fühlst, kannst du 4 Wiederholungen mehr machen, meinetwegen. Und das sogar entweder bei gleicher oder schnellerer Geschwindigkeit. Das kann man sogar außen vor lassen. Also das ist ja wieder so, wer sagt, dass langsamer Laufen schlechter ist oder halt vielleicht dann sogar besser, wenn man diese Unterstützung nicht hat, weil man ganz andere Muskulatur aktivieren muss und so weiter. Das ist sicher ein Punkt für sich. Nur was für einige ein Risiko darstellt, auf der Verletzungsebene, ist für andere ein Vorteil, einfach weil man dadurch viel weniger belastet ist, schneller regeneriert und insgesamt mehr trainieren kann. Und das ist quasi so diese Waage, die man sich vorstellen muss. Also das eine, ne, auf der einen Seite und das andere dem gegenüber, wo man für sich selbst rausfinden muss, was für einen funktioniert. Und die unangenehme Wahrheit ist, das ist Erfahrung. Also das muss man eine Weile machen, um das spüren zu können und um da den eigenen Weg zu finden. Und eben weil es da viele Extremfälle gibt. Du wirst die Leute haben, die darauf schwören und vertrauen, dass der langfristige Nutzen besser davon ist, wenn sie in der Woche eine intensive Einheit mehr machen können, wenn sie in den Einheiten Kilometer ihre Intervallumfänge erhöhen können, einfach weil die Schuhe das möglich machen. Und du wirst die haben, die, wenn sie das ausprobieren, sich verletzen werden. Oder auch die, die so veranlagt sind, dass, wenn sie das machen, mit fortlaufender Zeit die Laufökonomie vielleicht sogar schlechter wird, weil gewisse Muskeln gar nicht mehr benutzt werden und die Stabilität künstlich erzeugt wird und nicht mehr aus dem eigenen Körper kommt. Deswegen ist das eine ganz spannende Diskussion, wo gerade halt auch eben dann viel versucht wird zu überprüfen. Aber so muss man sich das eben vorstellen und da muss jeder leider, sage ich mal, auch irgendwie den eigenen Weg finden, weil es da echt keine Abkürzung gibt.
Ich habe das Gefühl, man könnte darüber sogar eine komplett eigene Carbon-Folge machen. Auch liebe Grüße an die Kollegen. Eine ganz eigene Podcast-Folge allein zum Thema Carbon-Schuhe machen. Das ist ja völliger Wahnsinn.
Ja, haben wir, glaube ich, auch vor geraumer Zeit schon mal. Wir haben
ja aber gerade sagen, ein bisschen ist das schon her, genau.
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Also da ist auch ein bisschen was passiert an Erkenntnissen und auch an Technologie. Ja, aber da waren wir, glaube ich, auch 2 Stunden zugange, nur um das irgendwie aufzudröseln. Also das ist halt wirklich eine Wissenschaft für sich, ne? Und gerade weil es halt auch so relevant ist für Performance und auch Gesundheit und Trainingsalltag, ist es ja auch so ein großes Thema.
Ja, und allein, was du an Faktoren jetzt noch genannt hast mit Regeneration etc. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, als ich das erste Mal eine intensive Einheit in einem Carbon-Schuh gemacht habe, dass mein Puls viel niedriger war bei der gleichen Pace, die ich sonst im normalen Schuh gelaufen bin und da locker bei, also im oberen G2-Bereich war und so vielleicht am oberen G1 bzw. unteren G2-Bereich gekratzt habe. Und das war für mich völlig irre. Für mich ein gutes Zeichen in Kombination mit meinem gesamten Körpergefühl und dem Schuhgefühl, dass es wohl ein Schuh ist, der zu mir passt. Das ist ja auch noch so eine Sache. Aber wie gesagt, ich würde an der Stelle sagen, vielleicht wird das wirklich nochmal eine einzelne Folge, wo man ganz intensiv auf alles eingehen kann. Ja, unfassbar, die Komplexität, finde ich.
Ja, definitiv.
Das ist schon irre. Als nächsten Punkt habe ich auf meiner Liste spezifische Intensitäten, die zur Verbesserung dienen.
Genau, das steht ja quasi über der, oder was darüber steht, ist dann ökonomisierende Trainingseffekte als gewünschte Anpassung. Und ja, wenn man das runterbrechen will, das sind dann eben Reize, die darauf abzielen, den Stoffwechsel durch kumulierte Dauer im angestrebten Bereich zu optimieren bzw. effizienter zu machen. Ne? Also dann auch vereinfacht gesagt, die Intensität wird mit der Zeit und dem fortschreitenden Training einfacher. So, das ist das, was man eben dadurch hervorrufen will. Und ja, klassische Arten, das zu machen im Laufen, sind dann eben Schwellentraining, Tempowechselläufe, das ist eben auch so eine ganz allgemeine Sache, die immer sehr zuträglich ist für Laufökonomie und dann eben die Wettkampfintensität als solche. Und auch das kann man natürlich, je nachdem, welchen Wettkampf man bestreiten will und was die Hauptdistanz ist, so ein bisschen über die Vorbereitungszeit aufbauen. Und ja, ich kann ja, das haben wir, glaube ich, beim Webinar auch gemacht, einmal so ein für jede dieser 3 Kategorien eine Beispieleinheit nennen. Und das kann man natürlich bis sonst wohin variieren. Also das ist überhaupt nicht wichtig, ob man da jetzt 1 Kilometer Wiederholung macht oder 2 Kilometer Wiederholung oder eine Meile läuft pro Intervall. Aber nur einfach, dass man eine Vorstellung hat. Also irgendwie so ein klassisches Schwellentraining wäre natürlich, ich sag mal, 8 bis 10. Ganz ambitionierte Athleten machen auch 12. Andere fangen dann sicherheitshalber erstmal mit 6 Wiederholungen an. Jeweils 1 Kilometer im Bereich der anaeroben Schwelle. Das ist natürlich nicht eine bestimmte Pace, sondern wie so vieles ist das ja ein Bereich, in dem man sich bewegen kann. Und dann dazwischen meinetwegen 90 Sekunden lockere Trabpause. Eine Wettkampfintensität, wenn wir jetzt vom Marathon ausgehen, auch da in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit, 3 bis 5 Mal 5 Kilometer im angestrebten Marathontempo, dazwischen 1 Kilometer GA1 als aktive Pause. Das kann man sowohl in einer Ironman-Vorbereitung als auch in einer klassischen Marathon-Vorbereitung machen. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Marathon-Klassiker. Und das wäre eben dann daran orientiert, dass man in diesen Intervallen einfach versucht, bei Wettkampfintensität auch zu bleiben. Und je länger die Distanz, desto, also gerade im Laufen, desto wichtiger ist dieses spezifische Training eben auch, dass man auch viel Zeit in oder bei angestrebter Wettkampfintensität verbringt. Und genau, Tempowechselgeschichten wären auch so ein Klassiker, im Laufen so ein kenianischer Klassiker, also so kenianisches Fahrtspiel, irgendwie 15 bis 20 Mal eine Minute, so ungefähr im 10 Kilometer Wettkampftempo und eine Minute im GR2-Bereich. Also dann auch nicht komplett locker, sondern immer noch wirklich einen einigermaßen zügigen Schritt, dass man keine in dem Sinne klassische aktive Pause hat. Also früher hat man immer gesagt, lohnende Pause war dann immer so ein Begriff. Von dem hat man sich, glaube ich, mit der Zeit so ein bisschen entfernt. Aber da ist es dann schon eine Dauerbelastung. Also nicht wie jetzt bei den anderen beiden Varianten, dass man zwischendurch entweder nach jedem Intervall eine kurze Intervallpause hat oder ganz egal, wie lang das Intervall ist, sondern das ist eigentlich eine Dauerbelastung, wo man eben das Tempo und die Intensität wechselt. Das Äquivalent im Radfahren wären jetzt beispielsweise so Over-Under-Intervalle. Das kennt man vielleicht auch, ne? Also so Schwellenkreuzen ist so ein, eigentlich ist es ein Synonym dafür. Also einen kleinen Zeitraum oberhalb der Schwelle und dann wieder darunter. Genau, das wären so drei Varianten für Trainingsmethoden, die primär ökonomisierende Effekte haben. Und was da eben wichtig ist, ist auch innerhalb der Vorbereitung dem Zeit zu geben. Ne? Also da wäre so ein Tipp, einfach damit rechtzeitig zu beginnen, auch mit spezifischem Training in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung und dem schon so irgendwie 8 bis 12 Wochen vor dem Hauptwettkampf einzuräumen.
Okay, ja gut, dass du das gleich mit angesprochen hast. Das hätte ich nämlich sonst auch noch hinzufügend gefragt, wann man sich mit dieser Methode beschäftigen sollte. Es schließen an die Berganläufe. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Erklärung braucht, aber ich glaube, allein ein Hinweis zu, was genau die bringen und weshalb die so wichtig sind, plus in welcher Intensität ich die laufen kann, wäre, glaube ich, wichtig.
Ich glaube, ich hatte das bei dem Aufzählen der Faktoren schon fallen lassen, dass das so als laufspezifisches Krafttraining betrachtet werden kann. Also es ist so eine Kombination aus Intervalltraining und Krafttraining, wenn man so möchte. Und eben dann auch eine relativ unspezifische Methode, weil man das im Normalfall, es sei denn, man läuft kurze Strecken auf der Bahn im Laufen, aber da bewegen wir uns ja hier jetzt gerade nicht, nicht im Bereich der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung macht, sondern das ist dann eher was, wenn man bei der Triathlon-Saison bleibt, für Herbst wieder Einstieg ins Training und dann den Winter durch, vielleicht noch bis in den Anfang des Frühjahres und dann beginnt es aber eigentlich auch, dass sich die oder der Fokus ändert. Deswegen ist das, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, dass man das sinnvoll in die Gesamtplanung der Saison mit einbaut. Und da gibt es eben, würde ich sagen, wenn man eine grundsätzliche Unterscheidung noch vornehmen möchte, dann gibt es da ganz simpel gefasst einfach kurze Intervall oder kurze Berganläufe und längere Berganläufe. Also eben dann sowas, was sich vielleicht im Bereich von 30 bis 45 Sekunden bewegt. Und dann, wenn man die Möglichkeiten hat, kann man dann auch auf dem Laufband machen irgendwas, was dann vielleicht so 90 Sekunden bis 2,5 oder sogar 3 Minuten. Das ist dann schon sehr intensiv und auch unterschiedlich. Und auch da kann es Sinn machen, dass man im Trainingsverlauf, wenn man das echt eine ganze Zeit macht und dem mal irgendwie so 8 bis 10 Wochen gibt, dass man das nach Dauer sozusagen aufbaut. Also dass man mit kürzeren Intervallen anfängt und das dann auch mal länger werden lässt und irgendwie dann bis zu 2, 2,5 Minuten am Ende ausbaut. Genau, und das ist, glaube ich, allgemein einfach wichtig im Hinterkopf zu haben, dass das eher was für Herbst und Winter ist dass man die Geschichten aufbaut, weil so ein Klassiker ist eben, dass man das macht. Und währenddessen, weil man auch eine relativ lange Pause hat, wenn man jedes Mal runtertrabt, also weil man kurze Pausen quasi gar nicht simulieren kann, dadurch, dass man eher, also wirklich hochintensiv für eine kurze Dauer den Berg hochläuft und dann aber runter eher nicht so dieses Verhältnis 2:1 Belastung, sondern eher 1:2 Belastung hat. Also die Pause wird dann eher doppelt so lang wie das Intervall. Unterschätzt man den nachhaltigen Impact, gerade muskulär. Und dann schießt man sich damit irgendwie am Anfang 2-3 Tage komplett aus der Trainingswoche, weil man am nächsten Tag merkt, so einen Muskelkater hatte man schon lange nicht mehr. Deswegen muss man da, glaube ich, immer so ein bisschen vorsichtig sein am Anfang. Ich kann auch sagen, irgendwie nach 10 Jahren Laufen passiert mir das immer noch, wenn ich wieder einsteige nach der Saisonpause und das mache, dass ich dann denke, so 2 Wiederholungen weniger wären wahrscheinlich besser gewesen. Also das so für den Hinterkopf, das geht wirklich schneller, als man denkt.
Du hast erzählt, dass man das dann mit zunehmender Wochenanzahl, die man die Berganläufe wiederholt, auch vom Zeitumfang her steigern kann. Also wenn wir jetzt 30 Sekunden am Anfang betrachten im Vergleich zu nachher 2,5 Minuten, bleibe ich dann die ganze Zeit in derselben Intensität trotzdem und habe einfach nur diesen Aufbau über mehrere Wochen, oder gilt es da auch beispielsweise bei 2,5 Minuten Berganläufen an der Intensität ein bisschen was runterzuschrauben?
Ja, auf jeden Fall. Also die 30 Sekunden kann man natürlich ganz anders laufen als die 2,5 Minuten, selbst wenn man über 1-2 Monate deutlich fitter wird. Und ein wichtiger Einflussfaktor ist natürlich auch die Steigung, an der man sich befindet. Also man hat ja dann vielleicht irgendwie einen Hausberg oder fährt auch gezielt irgendwo hin, was so in der Umgebung ist. Und da muss man ja manchmal auch das nehmen, was man kriegen kann. Und ich sag mal, 2% Steigung laufen sich natürlich ganz anders als 8% Steigung. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu doll, aber
ja, das ist dann eher Powerwalking.
Ja, und deswegen muss man natürlich auch ein gewisses Körpergefühl mitbringen, eben, dass es einem nicht passiert, dass man das Ganze viel zu intensiv angeht und sich da irgendwie nachhaltig mehr kaputt mitmacht, wenn man den Rest der Woche Training ausfallen lassen muss oder nicht die Qualität hat. Und die ersten, ich würde mal sagen, 2-3 Wochen echt dafür nutzen, dass man eher einen Schritt zurückgeht und auf der sicheren Seite ist und dann so ein Gefühl dafür bekommt, was kann ich mir zumuten, wie viele Wiederholungen, welche Intensität genau, weil da arbeitet man eben primär nach Körpergefühl. Ne? Da hat Pace nichts zu sagen, da kann man maximal vielleicht mit Wattmessung im Laufen, das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema für sich, das Fass müssen wir auch gar nicht aufmachen, aber wenn ich das benutze, dann eigentlich nur, um die Einheiten danach zu analysieren. Und die einzige Methode, wo ich das fürs Pacing verwende, ist tatsächlich bei Berganläufen, die ein bisschen länger sind als 30 bis 40 Sekunden, weil da läuft man dann so schnell hoch, da muss man nicht wirklich was pacen. Aber das kann dann schon sinnvoll sein und sonst ist man eben sehr auf sich allein gestellt, was die Intensität angeht. Und das ist eben nicht wie beim Radfahren oder auf der Bahn, wo das alles relativ kontrolliert ist und man einen guten Maßstab hat. Ja, deswegen muss man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Für die von euch, die jetzt vielleicht gerade gedacht haben, oh Mann, warum sagt ihr nichts zur Wattmessung im Laufen? Hat er schon mal.
Genau.
Die Folge verlinke ich euch gerne auch in den Shownotes. Dann könnt ihr im Anschluss an die heutige Folge vielleicht einfach gleich weitermachen und setzt mal einen Lauffokus zur Abwechslung. Super gut, damit haben wir Punkt 4 Berganläufe abgeschlossen, abgehakt, oder?
Ja.
Als fünftes habe ich Plyometrie-Training. Ich glaube, für die vielleicht den Begriff bisher zum allerersten Mal hören gerade, wäre es richtig gut, wenn du mal sagen könntest, was es genau ist, wofür dieser Begriff steht.
Ja, das kann man quasi als Synonym für Sprungtraining betrachten und in diesem Kontext dann eben mit möglichst laufspezifischen Bewegungsformen bei hoher oder sogar maximaler Geschwindigkeit. Mit dem Ziel, den Dehnungsverkürzungszyklus, vielleicht sagt das einigen, beschleunigen oder zu verbessern und dadurch eben eine Kraftzunahme zu erlangen und dann auch die Steifigkeit des Muskel- und Sehnenapparats zu erhöhen. Und da ist dann eben so die Energie, die dadurch gespeichert wird, die führt im Endeffekt zu einer verringerten Bodenkontaktzeit bei einem geringeren Energieaufwand. Also das ist dann das, was an Anpassungsprozessen nachhaltig da passieren soll, weshalb dann die Laufökonomie sich auch verbessert. Und auch da ist es wieder ein gutes Beispiel für ein sehr unspezifisches Training, was man dann eher weit weg von der Wettkampfsaison einsetzen sollte oder auch gerade, wenn man es noch nie gemacht hat, anfangen sollte. Also auch wieder da, so Spätherbst, Winter ist eher so der richtige Zeitpunkt. Auch dem Ganzen natürlich ein bisschen Zeit einräumen, also das dann nicht nur 2-3 Mal machen, sondern wirklich mal vielleicht 6, 8, vielleicht sogar 10 Wochen dabei bleiben. So eine Geschichte, die man ja irgendwie einmal die Woche sollte man es dann schon machen, vielleicht sogar 2-mal die Woche. Man muss es halt nicht übertreiben. Es ist jetzt kein Training, was 1,5 Stunden dauert, sondern wenn man da das echt schafft, irgendwie 20, 25 Minuten so eine Routine sich aufzubauen und da ein paar Durchgänge zu machen, dann ist man damit schon ganz gut beraten. Also ich glaube, da geht mehr über Trainingsfrequenz, als jetzt zu versuchen, in einer Dreiviertelstunde bis 60 Minuten da möglichst viel unterzubringen, weil auch da gilt wieder, der Muskelkater wird sehr doll und die Anpassungseffekte stehen wahrscheinlich nicht in einem Verhältnis dazu, ja, wie sehr man sich dann da überlastet hat. Genau, deswegen muss man sich das so vorstellen. Also vielleicht 20 Minuten bis halbe Stunde, 1 bis 2 Mal die Woche. Und dann eher Herbst und Winter.
Für die Athletinnen und Athleten, die bisher kein Sprungtraining in ihren Trainingsplan mit eingebaut haben und vielleicht generell in dem Bereich Sprünge und so weiter noch nie unterwegs waren, das macht sich ja muskulär auch bemerkbar, ob man das schon geschult hat oder nicht. Wie gelingt dann möglichst, ich sag mal, sanfter Einstieg? Also wie kann man sich da rantasten?
Ja, indem man auch da vielleicht eher beim Anfang 5, 6 Durchgänge macht, also insgesamt an Übungen, oder sich dann 3 Übungen raussucht und von allem mal 2 Durchgänge macht und dann mal schaut, wie es einem am nächsten Tag damit geht und sich so daran tastet, aber dann immer lieber auf Nummer sicher geht. Ja, das ist dann eben, glaube ich, der beste Weg, sich dem anzunähern, wenn man darauf angewiesen ist, dass man das alles auch in Eigenregie macht. Da gibt es ganz viele auch Tutorials und wenn man das irgendwie googelt, findet man dann auch verschiedene Übungen, die sich dafür eignen. Also ich kann natürlich jetzt mal welche aufzählen, das sind so, vielleicht kennt das der ein oder andere, Counter-Movement-Jumps, was eigentlich, also klingt alles so fancy manchmal, was eigentlich nichts anderes ist, als in die Hocke zu gehen und dann versuchen, mit maximalem Abdruck hochzuspringen und das zu wiederholen. Fußgelenksprünge, also wo man die Füße durchgestreckt lässt und dann auf der Stelle springt sozusagen, alles dann wie gesagt mit möglichst kurzer Bodenkontaktzeit, einer maximalen Geschwindigkeit, das ist eben wichtig dabei. Dann gibt es sowas wie Drop-Jumps, wo man eigentlich das gleiche macht wie beim Counter-Movement-Jump, aber von wo oben runterspringt, ne? Also so ein bisschen dann auch das Laufen simuliert, weil Laufen ist ja quasi auch nur eine Aneinanderreihung von schnellen Einbeinsprüngen. Also dann runterspringt, möglichst eine kurze Bodenkontaktzeit und dann mit maximaler Intensität hochzuspringen. Und das dann eben, was weiß ich, bis 6, 8, 12, 15 Mal wiederholt. Genau, und das wären dann so Klassiker, die man da machen kann. Und das ist dann eben auch nichts im Vergleich, wir kommen ja gleich zum Maximalkrafttraining, da hat man eben keine externen Gewichte oder so, deswegen ist der Impact dann auch nicht so groß und man kann damit weniger, sag mal, kaputt machen als bei Maximalkrafttraining, gerade bei falscher Ausführung und so weiter. Und was für mich, ich glaube, das hatte ich beim Webinar auch gesagt, immer so ein Trainings-Hack ist einfach Seilspringen. Weil sich das auch ganz gut vereinbaren lässt mit Auf- oder Abwärmen nach einem Dauerlauf, wo eh keine hohe Intensität ist. Also da das ohnehin so in die Plyometrie-Routine einzubauen, am Anfang oder am Ende oder beides, also irgendwie 3 bis 5 Durchgänge, jedes Mal so 30, 45 Sekunden, auch da, ne, möglichst irgendwie hohe Geschwindigkeit, ist eine sehr gute Art und Weise, und um da auch Zeit zu sparen, weil das ist ja der wichtigste Faktor bei all dem, das muss halt in einem Verhältnis stehen und das muss praktikabel sein, das irgendwie mit ein paar Minuten nur in einem Dauerlauf zu koppeln, ist dann schon eine gute Art und Weise, sich dem entweder so zu nähern oder es auch dann im Saisonverlauf ein bisschen beizubehalten.
Ja, da stimme ich dir zu. Du hast es gerade schon gesagt, also Stichwort saubere Ausführung, beziehungsweise auch nicht zu übertreiben. Ich glaube, was vor allen Dingen beim Plyometrie-Training auch wichtig ist, ist, dass wenn man jetzt gerade erst damit anfängt und vielleicht in seinem gesamten sportlichen Leben damit noch nie in Kontakt kam, dass man sich anfangs vielleicht ein bisschen weniger zumutet, aber vor allem den Fokus darauf legt, das alles sauber auszuführen. Meinetwegen, ne, maximale Sprünge können natürlich auch maximal ausgeführt werden, aber dann von der Wiederholungszahl eher immer ein bisschen runterstufen und gucken, dass alles sauber ausgeführt wird. Ansonsten wird das auf Dauer nämlich auch ein bisschen kritisch.
Ja, das ist beim Plyometrie-Training, also gilt da natürlich auch, ich finde es da eben ganz dankbar, dass man zumindest im direkten Vergleich weniger damit kaputt machen kann, weil wenn man irgendwie, ne, mit falsche Rückenhaltung oder so beim Maximalkrafttraining und das mal über Wochen, weil das einem nicht gesagt wird, da machst du ja wirklich nachhaltig auch deutlich mehr mit kaputt, als dass es dir irgendwas bringt. Das ist bei Sprüngen zum Glück ein bisschen leichter, aber auch da die Basics irgendwie zu berücksichtigen, ist natürlich auch wichtig.
Und damit können wir gerne schon zur Maximalkrafttraining übergehen. Sicherlich hast du auch ein paar Übungsbeispiele, an denen man sich orientieren kann, wenn man Maximalkrafttraining jetzt in seinen Trainingsplan integriert.
Ja, also was wir ja gerade schon irgendwie als oberste Prämisse genannt haben, dass die Ausführung da eigentlich erstmal das Wichtigste ist und dass man gerade als Anfänger eine Eingewöhnungsphase braucht und eigentlich auch eine Anleitung. Also wirklich das absolute Minimum, dass man sich vorher vielleicht mal irgendwie bei YouTube oder so anguckt, wie man das zu machen hat und dann vielleicht vor einem Spiegel irgendwie ein Auge drauf hat. Wenn man die Möglichkeit aber hat, in irgendeinem Fitnessstudio oder mit Leuten, die man kennt oder so, dass jemand extern darauf schauen kann, der eine Expertise hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Weil da gilt eben nicht nur, wenn man sich mit den Intensitäten verzockt, dass man dann erstmal 3 Tage Muskelkater hat und sich ärgert, warum das ganze Training irgendwie den Bach runtergeht für den Rest der Woche, dass man sich damit auch Verletzungen irgendwie ins Haus holt. Und das ist da eben wirklich schnell passiert. Deswegen das wirklich als oberste Prämisse. Und dann tatsächlich relativ komplexe Übungen, ne? Also Kniebeugen, Kreuzheben, sowas wie Ausfallschritte, also natürlich dann alles so primär, was die Beinmuskulatur betrifft. Auch da will man natürlich nicht irgendwie Hypertrophie erzielen, also dicke Muckis bekommen, sondern was eigentlich dahinter steckt, ist dann so eine neuronale Anpassung primär bei einer Kraftzunahme, also so Rekrutierung von Muskelfasern, eben nicht, dass die Muskelfasern, die da sind, also das ist nochmal ein anderer Punkt, die da sind, effizienter arbeiten, sondern dass man einfach so viele wie möglich bei Kraftimpulsen aktivieren kann. Und was eben nicht dazu führt, dass die Muskeln größer und dicker werden, so wie das irgendwie beim Bodybuilding oder so der Fall ist, sondern um die effiziente Zusammenarbeit und die Aktivierung der Anzahl der Muskelfasern. Und da ist eigentlich wieder das Gleiche. Das ist so relativ unspezifisch, gerade weil man da Ausfallschritte kommen dem noch am nächsten, aber da kann man eben nicht so richtig gut das Laufen mit auch simulieren. Das ist dann eher ein ganz gezielter Kraftreiz, der physiologisch arbeitet, aber nicht dadurch, dass man irgendwie das ausführt, was man am Ende dann im Wettkampf wirklich machen muss. Und gerade weil die Anzahl der Wiederholungen dadurch relativ niedrig ist, also da ist dann gerade, wenn man irgendwie so auf neuronale Anpassungen hinaus ist, bewegen wir uns echt im Bereich von so teilweise 2 bis 4 Wiederholungen. Und da arbeitet man eben dementsprechend auch mit sehr, sehr schweren Gewichten. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man weiß, was man da tut und keinen Schaden anrichtet. Und deswegen ist es auch so ein bisschen, wüsste ich tatsächlich nicht, ob ich das jemandem raten würde, der keine Vorerfahrung hat und natürlich auch sehr begrenzt ist in seiner Zeit, dieses Fass nochmal zu öffnen. Da muss man schon wirklich sich sehr viel von versprechen. Und so ehrlich muss man da auch sein, bis man an den Punkt kommt, wo man da die Routine hat und auch die irgendwie Integration in den Trainingsplan mit allen anderen Disziplinen, also auch wenn das im Herbst oder Winter ist, das ist schon eine Rechnung, die nicht immer aufgeht. So ehrlich muss man dann auch sein und viele machen ja Krafttraining auch gerade als Verletzungsprävention, dann aber auch eben nicht mit so hohen Gewichten und so wenig Wiederholungsanzahl. Und das ist dann eben wieder so dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis, was man im Hinterkopf behalten muss.
Ja, und wir gehen ja auch jetzt gerade die Liste durch, die du an Faktoren genannt hast, mit denen man sich auseinandersetzen kann, um die eigene Laufökonomie zu verbessern, was natürlich nicht bedeutet, dass ich hinter 8 Punkten einen Haken setzen muss und nur dann findet eine Verbesserung statt, sondern man kann sich ja rauspicken, was passt.
Ja, richtig, genau.
Was nicht nur die Laufbewegung simuliert, sondern gewissermaßen in den meisten technischen Übungen, glaube ich, auch das Laufen an sich berücksichtigt, ist Punkt 7, die Lauftechnik. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich Lauf-ABC. Aber an der Stelle gebe ich auch schon wieder direkt an dich ab.
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen wie beim Schwimmen. Das kann was bringen, wenn man mit Sinn und Verstand weiß, was man da tut. Also einfach irgendwo hinzugehen und des guten Gewissens wegen ein bisschen Lauf-ABC zu machen, kann man sich dann wirklich auch schenken und lieber noch 1 Kilometer mehr einlaufen, weil wie wir gelernt haben, macht das dann 50 Kilometer mehr im Jahresumfang und das ist vielleicht
korrekt.
bisschen besser aufgehoben. Nee, also Spaß beiseite. Das ist halt, wenn man sowas macht, dann auch wirklich mit einem konkreten Ziel. Das heißt, man muss erstmal wirklich identifizieren, was ist meine Baustelle. Ich muss nicht irgendwas machen, was ich eigentlich entweder schon kann, sondern es ist entweder zur Aktivierung vor dem Training. Das ist natürlich nochmal dann ein anderer Unterpunkt. Aber wenn es wirklich darum geht, nachhaltig an seiner Lauftechnik oder Bewegungsökonomie zu arbeiten, also Dinge zu verändern, die ich dann auch unter Vorbelastung bei einem hohen Tempo umsetzen kann, bedarf es natürlich ein bisschen mehr, als dann irgendwie ein bisschen Anfersen oder Kniehebelauf zu machen für 2x20 Sekunden, ein bis zweimal in der Woche. Und da ist dann eben auch die Frage, wie finde ich die Schwachstelle? Also im Optimalfall natürlich mit einer individuellen Analyse der Lauftechnik. Auch da muss man wieder schauen, wie viel Potenzial sieht man bei sich selbst? Ist einem das der Aufwand wert? Auch da der finanzielle Aufwand, wohin zu gehen und das wirklich mal mit ein bisschen Zeit sich anzuschauen. Und wenn man das dann eben macht, dann kann man dadurch aber auch gut sehen, woran man langfristig arbeiten kann. Und also so relevante Faktoren, die für die Ökonomie zählen, sind dann eben natürlich primär sowas wie Fußaufsatz. Man redet immer von Vorfuß, Mittelfuß, Fersenläufer und so, ne? Das hat natürlich einen direkten Einfluss auf die Bodenkontaktzeit. Und wir wissen, je kürzer die ist, desto besser ist das für uns. Das heißt, das anzugucken und da irgendwie das Potenzial einzuschätzen, auch wie lang ist meine Bodenkontaktzeit, wie ändert die sich bei Geschwindigkeiten und Intensitäten und so weiter, ist da wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt oder der Punkt mit dem meisten Potenzial. Dann sowas wie Fußaufsatz in Relation zur Körpermitte. Ne? Also einige Leute sind sehr nach vorn gebeugt, andere sehr nach hinten. Wie ist dieses Verhältnis? Das kann man sich auch sehr einfach eigentlich angucken, also sowohl optisch als auch dann irgendwie mit so 3D-Techniken. Was dann auch schon wieder sehr professionell ist. Armeinsatz, auch wieder so ein großes Thema, auch eine sehr individuelle Geschichte, wenn man nur mal irgendwie eine Minute bei einem Straßenlauf am Rand steht und ganz gezielt darauf achtet und da irgendwie ein paar Dutzend Leute vorbeikommen, dann sieht man da, dass eigentlich jeder anders aussieht.
Alster kann ich auch empfehlen.
Was denn?
Sich an die Alster zu setzen und das zu stellen, kann ich auch empfehlen.
Ja, so daran sieht man ja eben, ne, dass so eine Lauftechnik und so ein Laufstil sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Und wenn man den eben fein auseinanderdröselt, dann hat er natürlich viele ursächliche Faktoren und die dann separat zu betrachten, kann dann eben sehr hilfreich sein. Stabilität des Oberkörpers, da merkt man jetzt auch wieder, das eine hängt mit dem anderen zusammen, also wie der Armeinsatz ist, ob der dann auch so ein bisschen von links nach rechts schwenkt. Einige haben vielleicht im Hinterkopf die Bilder von Matthew Marquardt bei der Ironman-Übertragung, ich glaube, es war in Texas, der ist Lionel Sanders wirklich ebenbürtig. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir sowas nochmal erleben. Aber ne, die viel seitlich arbeiten mit den Armen führt natürlich auch dazu, dass dann so die Fußachse in die Bewegung mitgeht und man dann eher auch hin und her schwenkt und so, ne, die Stabilität im Oberkörper dadurch eher verliert, dadurch, dass man nicht vorwärts arbeitet, sondern seitlich. Hüftstreckung, auch beim Laufen immer sowas, was so ein Keyword ist eigentlich.
Und vor allen Dingen, wenn du vom Rad steigst, extrem schwer ist, ne? Wenn du nicht wirklich also ein Augenmerk auf die Athletik in deiner Vorbereitung gelegt hast.
Ja, absolut. Das stimmt. Ja, und noch so ein Punkt wäre dann vertikale Bewegung, ne? Also einfach möglichst effizient die Energie, die man eh reingeben muss für den Fußabdruck, dann auch da für eine Vorwärtsbewegung effizient einzusetzen. Wobei das ein untergeordnetes Problem ist. Also ich kenne ganz wenige Leute, die wirklich zu viel, ich sag mal, Energie nach oben raus verschwenden und zu hoch laufen als zu direkt nach vorne. Das ist schon ein relevanter Faktor, aber bei den allerwenigsten eine konkrete Baustelle. Da ist dann eher die Frage, eine Schrittlänge und Frequenz. Das ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Aber das sind eben die relevanten Einflussfaktoren, was so Lauftechnik angeht. Und wenn man das mal sich angeschaut hat und weiß, woran man gezielt arbeiten kann, dann ist der nächste Schritt, sich eben die entsprechenden Übungen zu suchen und das gezielt einzubauen. Und auch da funktioniert das natürlich am besten, wenn man das irgendwie implementiert in seinen Dauerlauf, also das irgendwie als Warm-up macht oder die ersten 5 Minuten locker losläuft, irgendwie ersten Kilometer ganz locker, dann für irgendwie 5 bis 10 Minuten den gezielten Block mit den vielleicht 2, 3 Übungen, wovon man Serien macht und danach seinen Dauerlauf zu Ende oder dann eben am Ende das ranhängen und wo es dann auch gut geht, und man das wahrscheinlich sowieso am häufigsten macht oder erlebt, gerade auch in einem Vereinstraining, ist bei dem Warm-up vor einer intensiven Einheit und vor Intervallen, dass man sich da die Zeit nimmt, aber dann nicht eben so ein Standardprogramm durchläuft, sondern wenn man eben weiß, was Sinn macht, dass man dann so seinen individuellen Ablauf einspielt und dann eben auch im Anschluss darauf achtet, dass man das vielleicht mitnimmt in die Laufbewegung, wenn man dann im Dauerlauf oder bei den Intervallen unterwegs ist.
Kannst du vielleicht so drei Beispielübungen nennen? Also zum Beispiel einen Faktor, den du gerade genannt hast, unter dem Gesichtspunkt Lauftechnik, welche Übung hilft?
Tatsächlich so simpel wie effizient, wenn wir jetzt mal beim Fußaufsatz sind. Das ist einfach bewusstes Laufen. Ja, war auch
das Erste, was mir eingefallen ist.
Ja. Also da wirklich mit dem Körpergefühl darauf zu achten, dass man mit auch bei einem langsamen Tempo versucht, möglichst kurze Bodenkontaktzeiten zu erzielen und dann zu schauen, dass man sukzessive, also nicht im krassen Kontrast, sondern sich eine Strecke vielleicht von 100 bis 150 Metern nimmt und dann das Ganze einmal komplett über die Ferse abrollen, das dann immer weniger werden, bis Mittelfuß, ganz gezielt auf verkürzte Bodenkontaktzeiten zu achten und das dann im Abgleich mit seinem, ich sag mal, normalen Laufstil zu erleben. Also vielleicht auch beide Extreme und dann eben auch schauen, wo man hin möchte. Also vielleicht so ein Übergang zwischen Ferse und Mittelfuß, also nicht ganz extrem abrollen, sondern das dann langsam anzupassen und das dann einfach mit einem ganz geschärften Bewusstsein zu machen. Das wäre dann eben für Fußaufsatz das, weil das braucht natürlich extrem viel Zeit und da würde man dann auch sehr viel mit kaputt machen, wenn man versuchen würde, von einem Tag auf den anderen vom Fersenläufer zum Vorfußläufer zu werden, wobei es Vorfußläufer in dem klassischen Sinne eigentlich kaum bis gar nicht gibt. Aber ja, das wäre wirklich, es ist keine Raketenwissenschaft, sondern einfach sich die Zeit nehmen mit dem Bewusstsein und das zu üben und einzuschleifen und dann mitzunehmen. Am besten ist natürlich, wenn man bei solchen Übungen auch regelmäßig die Möglichkeit hat, sich das anzugucken oder mal filmen zu lassen oder so. Das ist ja wie beim Schwimmen auch. Man denkt, das ist alles ganz toll und man macht das richtig, bis man das irgendwie mal selber sieht und sich dann an den Kopf fasst und denkt, das bin doch nicht ich. So, das kannst du da halt, je nachdem, was für Übungen du machst, auch selber erleben. Manchmal hilft das ja auch einem, da irgendwie die Brustgurte sind ja mittlerweile auch sehr, sehr zuverlässig, was die Aufzeichnung angeht von diesen ganzen Parametern. Und wenn man weiß, von wann bis wann man in der Aktivität die Übung gemacht hat, kann man sich ja einmal kurz die Zeit danach auch nehmen und da rein zu zoomen und zu schauen, was wirklich dann auch die Hard Facts sagen, und das dann so ein bisschen abzugleichen und auch den Prozess zu erleben. Und am besten ist das natürlich, wenn man die Sachen ausprobiert und auch anders zu machen und jemanden hat, ist ja beim Schwimmen das Gleiche, der daneben steht und Anweisungen geben kann und sagen kann, mach das mal, ne, eher so und doch ein bisschen mehr Hüftstreckung und die Arme beim nächsten Mal aber doch noch ein bisschen mehr anlegen oder, ne, und das wäre halt die Idealvorstellung. Und ob man so jemanden hat, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, was man machen kann und ob man in Echtzeit Feedback bekommt oder nicht.
Ja, ich meine, selbst wenn man sich irgendwie filmt, ne, auf einer Strecke, wo wenig Leute sind und man hat einfach die Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen, die Aufnahmen zu machen, hast du natürlich immer noch den zeitlichen Versatz, dass du nach Hause kommst, dir das anguckst und nicht gleich wieder die Möglichkeit hast, das anzuwenden, sondern auf die nächste Einheit wartest. Natürlich, das ergibt total Sinn. Du hast jetzt gerade noch zwei Faktoren genannt, aber wenn du andere nehmen möchtest, ist natürlich auch völlig in Ordnung. Und zwar einmal Armeinsatz und Hüftstreckung.
Ja, also gilt natürlich so ein bisschen das Gleiche, dass man einfach ganz bewusst eine sukzessive Angleichung an eine optimale Vorstellung vornimmt und durch Extreme einfach so ein bisschen das Erleben hat, wobei halt da auch wichtig ist, dass man das einschätzen kann, weil eine der wichtigsten Dinge, die da passieren müssen, auch langfristig ist, dass es natürlich sein muss. Das heißt, ich muss erstmal wissen, wie sich das verändert anfühlt, um das beibehalten zu können und dann auch noch unter Vorbelastung und so zu implementieren. Je länger man das macht, desto schwieriger wird es natürlich, Dinge ein- und wieder auszuschleifen. Da beim Armeinsatz auch geschärft zu sein, auch bei Steigerungsläufen einer hohen Intensität, das mitzunehmen, da gerade zu bleiben, aufrecht zu laufen, das sind da letztendlich immer wieder die gleichen Sachen, dass man einfach das, wo man hin möchte, in dem Fall machen muss und das wenig Komplexität hat, sondern man muss irgendwann auch wissen, wie sich das anfühlt und dadurch musst du ich sag mal, möglichst viel Zeit. Das ist jetzt in dem Fall nicht so viel, aber auch im Bereich von einer besseren Anpassung und Haltung verbringen. Ja, Stabilität im Oberkörper ist so ein bisschen das Gleiche. Also einfach, wenn man darauf achtet und danach dann eben entweder Feedback bekommt oder im Video sieht, ob einem das wirklich auch gelingt oder ob man da einfach vom Körpergefühl sehr, sehr weit daneben liegt. Also denkt, ich bin doch jetzt wirklich, achte doch drauf, dass es dann nichts passiert jetzt gerade und ich laufe wirklich bewusst und dann auch mal einen Steigerungslauf, also bei verschiedenen Geschwindigkeiten, Intensitäten und es passiert trotzdem nicht, dass man dann irgendwie gucken muss, wie finde ich einen neuen Ansatz, um überhaupt erstmal eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es ist, wenn ich das jetzt ändere. So, und deswegen braucht das halt natürlich auch ein bisschen Zeit.
Ich bringe einmal den Punkt ein, weil ich mich gerade daran erinnere, wie wir darüber gesprochen haben, ein Beispiel von Lionel Sanders, dass der so viele Jahre Lauferfahrung mittlerweile auf dem Puckel hat, dass es jetzt Quatsch wäre, sich einfach nur damit auseinanderzusetzen, wie der läuft und dass der was besser zu machen hat. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, es ergibt schon Sinn, an einzelnen Stellschrauben zu drehen, um generell besser und schneller zu werden. Aber es ergibt, das kannst du ja vielleicht gleich korrigieren oder ergänzen, wenig Sinn, seinen eigenen Laufstil, wenn man jetzt vor allen Dingen schon mehrere Jahre in diesem Sport unterwegs ist, komplett auf links zu krempeln.
Ja, absolut. Und manchmal ist es ja auch wirklich, deswegen sage ich das so gezielt, auch wenn es so einfach klingt, bewusstes Laufen ist sehr, sehr schwierig. Also deswegen sind Coaching-Anweisungen von außen im Triathlon, aber auch beim Laufen ebenso Frequenz oder Armeinsatz. Und manchmal, wenn man vorher sich mit irgendwie einem Trainer oder so abspricht oder jemandem, der da steht, dann reichen diese Keywords ja schon aus und man weiß, was damit gemeint ist. Das ist eben okay, jetzt darauf achten, sei wieder gerade, nimm die Arme dementsprechend mit, also mehr Armeinsatz oder geraderer Armeinsatz. Also das ist eben dann wirklich auch so dieses sich vergegenwärtigen und nicht auf Autopilot einfach in seinem eingefahrenen Muster durch die Gegend gehen, sondern sich die Zeit dafür nehmen und auch die kognitiven Kapazitäten dafür aufzuwenden. Das ist halt wirklich dann die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Veränderungen vornehmen kann.
Also fand ich wichtig, dass wir das an der Stelle nur mal so erwähnen, weil ich glaube, es kann jetzt auch, wenn man so der Typ ist, der zur Perfektion tendiert und immer besser, weiter, schneller werden möchte, dass man jetzt denkt, okay, gut, ich muss dann einmal bei Null anfangen und das ist ja nicht, warum wir hier heute darüber sprechen. Ja. Kommen wir zum letzten Punkt auf der Liste, Punkt 8, Höhentraining. Hast du vorhin schon mit so einem Schmunzeln erwähnt, dass das knüpft jetzt hier wieder an?
Ja, der
mit Abstand wichtigste. Was gibt es da tatsächlich für Age-Grouper so zu wissen?
Ja, der mit Abstand wichtigste Punkt, alle sollten mit ihrer Familie im Jahr 6 Wochen Höhentrainingslager an St. Moritz machen. Das ist auch unverhandelbar.
Wollte ich gerade sagen, nirgendwo anders auch.
Nein. Also deswegen. Ja, also deswegen gerade, weil das so wenig kompatibel mit einem Familienleben und Urlaubstagen und sonst irgendwo ist, ist das schon mal für Age-Grouper einer der Punkte, warum das eher ganz weit unten auf der Liste steht. Und das andere ist tatsächlich einfach, dass es auch physiologisch sehr risikoreich ist. Also es hat auch schon Sinn und Zweck, warum man davor, danach irgendwie Blutbilder machen sollte, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man Verpflegung, Supplementierung, Eisen und so weiter anpasst in der Zeit, je nachdem, auf welcher Höhe man ist, von welcher Höhe man kommt, welche Vorerfahrung man hat, welche Intensitäten man da trainiert. Und gerade die Art und Weise, wie man das Training mit Intensitäten anpassen muss und überhaupt nicht übertragen kann, was so die Trainingswerte und Daten sind, so auf Sea-Level, also so von, ja, wenn du halt nicht in der Höhe bist, dann, ja, das ist an sich schon schwierig genug. Also Intensitätssteuerung ist da, gerade wenn man unerfahren ist, sicherlich mit die größte Herausforderung. Das zahlt extrem auch auf die Regeneration ein, also dieser zusätzliche Stress, den man da erlebt. Und diese Anpassung von ja, Sauerstoffaufnahme, Transport, Verwertung, den man sich dadurch erhofft, der muss man so ehrlich sagen, wenn Geld und Zeit überhaupt irgendeine Rolle spielt im Leben, steht einfach in keinem Verhältnis. Also es ist wahnsinnig teuer, sowas zu machen. Man muss das auch realistisch betrachtet Minimum 3 Wochen machen, damit das überhaupt einen nachhaltigen Effekt haben kann. Dann gibt es da verschiedene Strategien, ne? Also so Live High, Train High. Oder live high, train low, ne? Also entweder in der Höhe leben und trainieren oder in der Höhe nur leben, den Effekt zu haben, aber dann irgendwie runterzufahren, auch zusätzlicher zeitlicher Aufwand und so, um da die Trainingsqualität nochmal zu erhöhen. Alles so Sachen, über die man sich Gedanken machen muss, wo man Expertise einholen muss und ja, dafür, dass man eben da ganz, ganz viele Risikofaktoren hat und einem auch nie jemand garantieren kann, dass man in ein Höhenloch fällt und den Aufwand hatte, sowohl finanziell als auch zeitlich, und wiederkommt und dann eine viel schlechtere Performance hat als vorher, muss man sich wirklich die fragen, ob es einem das wert ist. Deswegen auch der Tipp von mir, wenn man kein Profi ist, es einfach nicht zu tun.
Ja, damit Thema Höhentraining abgehakt, top.
Ja, ist natürlich interessant zu wissen, dass das wieder so ein krasser Kontrast ist zum Profisport, weil da es mittlerweile in der Weltspitze ja kaum jemanden gibt, der das nicht mal punktuell in der Saisonplanung berücksichtigt. Also irgendwie in der Vorbereitung vor einem der zwei, drei größten Rennen des Jahres einen Höhenblock setzt, wenn das eben kompatibel ist mit der Lebenssituation, dass vielleicht Familie mitkommen kann oder man noch so jung ist, dass man keine Familie hat und so weiter, dass man sich das auch als Profi überhaupt leisten können muss, ist ja auch wieder so ein Thema. Da muss man eben auch schon sehr erfolgreich sein, dass das mal eben so geht, 2 Monate in der Höhe zu leben. Und dass es total Sinn machen kann, aber man auch irgendwie das Team und das Wissen drumherum braucht, um ganz detailliert planen zu können, was man macht und dann eben auch von Tag zu Tag so ein bisschen darauf reagieren zu können. Und da braucht man natürlich auch irgendwie die Hintergründe, um das einzuschätzen. Sonst macht man irgendwas ins Blaue hinein und richtet einfach echt nur mehr Schaden an.
Kannst du einen kurzen Abriss geben, inwiefern Höhentraining auf die Verbesserung der Laufökonomie einzahlt? Du hast jetzt schon viele Punkte genannt, die einfach zu berücksichtigen sind, wenn man das machen möchte. Aber vielleicht kannst du ganz kurz und knapp erklären, welche Punkte davon wirklich wichtig sind und weshalb die zur Verbesserung beitragen.
Ja, ich glaube, ich hatte das gerade fallen lassen, so mit Anpassung bei Sauerstoffaufnahme und Transport und Verwertung. Also die Tatsache, dass eben die Faktoren entweder alle drei oder punktuell verbessert werden, zahlt natürlich darauf ein, dass eben weniger Sauerstoff benötigt wird für eine gegebene Intensität. Und ja, das lässt sich dadurch dann eben, wenn man es richtig anstellt, besser erreichen und auch irgendwie schneller und nebenher, als es mit anderen Methoden möglich ist, aber dann eben auch mit viel Expertise. Und da gibt es ja auch schon ganz viele Profis, die bei ihren ersten 1-2 Höhenaufenthalten total daneben gelegen haben und wo es ein bisschen gebraucht hat an Routine und Erfahrung, bis das mal so richtig gekickt hat.
Ja. Na, irre. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, was man sehr detailliert aufdröseln kann in einer ganz eigenen Folge. Finde ich wahnsinnig interessant. Eine der wichtigsten Fragen zu dem gesamten Thema Verbesserung der eigenen Laufökonomie stelle ich dir jetzt. Ich bin gespannt, wie ausführlich die zu beantworten gilt oder inwiefern das vielleicht eine Sache von wenigen Sekunden ist. Welche Zeit, du hast es angeteasert, das ist ein langfristiger Prozess, wenn man einzelne Punkte berücksichtigt, um besser zu werden in seiner Laufökonomie. Welche Zeit muss ich grob im Auge haben, in der ich dann wirklich eine Verbesserung auch feststellen kann?
Boah, das geht vom Kleinen ins Große, ne? Also ich habe ja vorhin schon fallen lassen, man kann durchaus damit rechnen, wenn man sich dem gezielt widmet, dass man so in einer spezifischen Wettkampfvorbereitung echt nochmal einige Prozent rausholen kann. Und da reden wir dann eben von meinetwegen 8 Wochen plus minus ein paar Wochen. Also auch wie gesagt, die Studien, die es so zur Laufökonomie gibt, die gehen ja auch immer so damit einher, dass man innerhalb diesen Zeitraums mit einer Kontrollgruppe schaut, welche Anpassungen passieren und welche nicht. Natürlich in Abhängigkeit von vielen Faktoren, aber da reden wir dann nicht über ein halbes Jahr oder so, sondern eben eher über 1,5 bis 2 Monate. Das dann schon, und natürlich, wenn man vor allem eine Saison sinnvoll aufbaut, dass man im Herbst, im Winter einige Faktoren berücksichtigen kann, die eine gewisse Vorarbeit leisten für Schritte, die danach folgen, also eben dann vom meinetwegen Plyometrie und Maximalkrafttraining in die Berganläufe hin zur unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, wo man dann diese Grundvoraussetzungen, die man gesetzt hat, Monate vorher einschleifen kann mit ökonomisierendem Training, dann ist natürlich auch zu erwarten, dass man da größere Effekte erzielen kann, wenn man eben schafft, das alles zu implementieren und auch ein bisschen so aufeinander aufzubauen.
Das heißt, wir sprechen von einem Zeitraum von, je nachdem, auf welchen Faktor man sich jetzt bezieht, von 8 Wochen bis circa 8 bis 10 Monate.
Ja, also 8 bis 10 Monate ist natürlich sehr groß gegriffen, aber im Großen und Ganzen ist es halt, also hängt es einfach damit zusammen, an welcher Stelle im Jahr, wenn man so will, was berücksichtigt. Und dazwischen gibt es natürlich auch mal Pausen, ne? Also das muss man ja auch irgendwie sehen, wenn man so einen Block für die Laufökonomie setzen möchte, sieht so ein Training natürlich auch vielleicht nochmal anders aus, als wenn man einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen eine Schwellentrainingseinheit drin hat, sondern wenn man ganz genau weiß, hey, ich habe eine Diagnostik gemacht, das ist mein Schwachpunkt, also richte ich mein Training jetzt auch primär darauf aus, dann ist es ja quasi, ich sag mal, in Anführungszeichen jetzt nicht der normale Plan, sondern dann auch irgendwo ein Blocktraining oder ein Trainingsfokus. Und natürlich kann man davon sich dann mehr versprechen, als wenn man das einfach so laufen lässt. Und das ist natürlich dann eben in Abhängigkeit auch, was man investiert. Aber ja, es gibt natürlich langfristige Anpassungen. Und gerade auch diese Umfänge-Geschichte, die wir hatten, ne? Das ist natürlich, wenn ich das schaffe, jetzt die nächsten 3 Jahre pro Jahr irgendwie nochmal 300 Kilometer mehr zu laufen, dann kann ich davon ausgehen, wenn ich ansonsten auch gesund bleibe, sodass es auch auf die langfristige Verbesserung einzahlt.
Ja. Nicht gut. Also das Allerwichtigste an dem Zeitraum, in dem ich jetzt Verbesserungen verzeichnen kann, ist zu berücksichtigen, dass es sich individuell verhält, je nachdem, welchen Punkt ich ansteuere von diesen 8 Punkten, die du aufgelistet hast.
Ja, das kann man schon so sagen.
Und die Punkte packe ich auch alle detailliert nochmal in die Shownotes. Das heißt, man kann sich das dann auch nochmal durchlesen. Ich glaube, für die heutige Folge hat sich auf jeden Fall angeboten, das hat jetzt vielleicht bei den meisten von euch noch nicht stattgefunden, sich Zettel und Stift hinzulegen, plus einen freien Finger, der wenn man Pause drückt oder die Geschwindigkeit verlangsamt. Aber ich bin dir super dankbar, Simon, dass wir das hier wirklich so detailliert aufgedröselt haben und wirklich bis ins kleinste Detail teilweise erläutern konnten, beziehungsweise du, weil. Also ich war im Webinar schon fasziniert von dem Thema, ehrlich gesagt. Und da ist es ja noch viel schöner. Den Link packe ich euch, wie gesagt, in die Shownotes, weil du auch anschaulich gearbeitet hast mit deiner Präsentation und darin nochmal erläutert hast, was wo dahinter steckt. Und auch jetzt beim Zuhören und so Fragen stellen, mich da hinein zu versetzen, das ist ein wahnsinnig komplexes, sehr spannendes Thema.
Ja, das freut mich, wenn ich da ein bisschen zu beitragen konnte, dass man entweder jetzt ein bisschen mehr darüber weiß oder im besten Fall halt auch konkrete Ansätze hat, vielleicht noch für eine Vorbereitung auf den Herbst, vielleicht auch erst für die nächste Saison, oder sich einfach halt mal ein bisschen Gedanken macht, ne, welche Ressourcen man noch hat und welche Stellschrauben man da noch ein bisschen bewegen kann.
Ja, unbedingt. Gutes Stichwort. Also ich hoffe auch, dass euch diese Folge jetzt ganz viel bringt, für welchen Bereich auch immer, ob es der Triathlon direkt ist oder die Laufsaison oder die Vorbereitung in der nächsten Saison, wenn es nachher im Oktober dann wieder losgeht. Und Simon, ich habe mir aufgeschrieben, dass wir oder vielleicht auch noch ein anderer Kollege mit ins Boot kommt für eine Update-Folge über das Thema Carbon-Schuhe, wann auch immer dafür Zeit sein wird, aber ich glaube, das wäre spannend.
Sehr gerne. Ich rede ja über fast nichts lieber als über Carbon-Laufschuhe. Deswegen jederzeit weckt mich um 3 Uhr nachts und wir können da 2 Stunden drüber reden. Gar kein Problem. Nee, können wir gerne mal machen. Da
Live.
kann man sich auch Gedanken drüber machen, welche Schwerpunkte da lohnenswert sind, gerade in Abhängigkeit davon, was da so in den letzten ein, 2 Jahren passiert ist oder gerade noch ja, ansteht an Schwerpunkten. Ja, also sehr, sehr gern.
Und für immer, wie immer gilt natürlich auch, wenn ihr noch Fragen habt zu dem heutigen Thema, beziehungsweise vielleicht auch spezielle Fragen zum Thema Carbon-Schuhe, dann schickt uns die gerne am besten per E-Mail oder über unseren Instagram-Kanal. Beides findet ihr in unseren Shownotes. Und dann haben wir vielleicht sogar schon eine Grundlage, worauf wir dann die nächste Folge aufbauen können. Schauen wir mal.
Ja,
Also
das wäre
Simon,
doch
vielen,
super.
vielen Dank für deine ganze Zeit heute und deine Expertise.
Ach du, gern. Schön, dass ich da sein durfte und ja, ich hoffe, es hat was gebracht.
Davon gehe ich mal aus. Euch da draußen vielen Dank fürs Einschalten und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche mit dabei seid. Wie gesagt, bei Fragen, Anmerkungen, Feedback gerne an uns. Und ansonsten viel Spaß beim Training. Macht's gut. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up. Shall be high.
so when it's done, you're a champion.